meine Helligkeit noch ein bisschen runterregeln. Ich bin unglaublich hell. Ich bin eine richtige Leuchte.
Ja, im Gegensatz zu deiner geistigen Fähigkeit bist du da im Video recht hell. Ja.
Der Phil ist der hellste Stern am Digitec-Firmament.
Das stimmt. Ja, herzlich willkommen mit einem steilen Einstieg in Digitec-Podcast mit mir, dem Philipp Brüeg.
Mit dem Simon Balissa.
Mit dem Luca Fontana.
Und der Dominik Berlacher bin ich.
Das ist echt lustig, das ist wie so eine Frage-Ironie, wer als nächstes sich traut aufzustrecken. Das können wir optimieren. Das ist ja erst die 27. Folge oder so.
Ja, da haben wir noch ein bisschen Spinnen oben.
Wir haben ja noch nichts aufgeübt.
Ja, ich bin Dominik und ich habe gerne Katzen und
Videos. Haben wir noch Spatzig. Also, wir haben wieder eine vollpackte Folge. Sehr newslastig immer wieder, weil CES ist ja gewesen, auch wenn sie zwar gar nicht so viel Spannendes gehabt hat.
Ist sie schon durch?
Ich glaube, sie läuft noch.
Bis morgen oder übermorgen, 16. oder so.
Ja, etwas. Eben.
Dann haben wir zum Galaxy S21 etwas. Wir haben zu Super Mario verschiedene Sachen. Dann haben wir Star Wars in Gameform. Obwohl, doch, dort haben sie eigentlich auch etwas gesagt. Vielleicht weißt du den Luca dazu mehr. Sonst überrumpel ich ihn jetzt einfach. Zum Airborne Kingdom sage ich noch etwas. Aber wir fangen an. Das ist eigentlich nicht News. Das tue ich da jetzt noch irgendwie aussuchen. Aber wir fangen an mit der WhatsApp-Alternative. Wir müssen noch etwas anderes kurz aus dem Weg räumen. Und zwar zum letzten. Es hat Rückmeldungen gegeben zu der letzten Podcast-Folge. Und zwar ist es um einen unglücklichen Kommentar von Martin gegangen, wo er ins Schwärmen abgerüft ist. So, ich weiß es nicht, Takeshis Castle oder im Land der Raketenwürmer. Dort hat er einfach gerade einen unpassenden Spruch gesagt, hat ihn doppelt mit einem blöden, halt nicht so lustigen Wortwitz. Und ja, für das möchten wir uns entschuldigen. Das hat er natürlich nicht irgendwie nicht so beabsichtigt. Aber wer Martin seine Texte kennt, weiß, dass er seinen eigenen Humor hat.
So und, kann man sagen.
Ja. Und nein, er hätte sich jetzt auch selber entschuldigt, aber er hat jetzt rein thematisch da nicht ins Programm gepasst. Und
sehr fair.
Aber er ist wirklich, nein, es tut ihm leid, er hat schon fast keine Lust mehr zum Wiederkommen, aber tut es einfach sagen, tut uns leid. Und ich habe es übrigens rausgelöscht, also ihr müsst jetzt gar nicht suchen. Ich habe es rausgeschnitten.
Aber wirklich, jetzt soll ich gerade sagen.
Hättest du jetzt nicht mehr so sagen, das wäre jetzt der Easter Egg gewesen, wo es
hätte. Nein, jetzt tausende von Zuschauern mehr sind, wenn das einen Skandal hören.
Ja, ich habe gefunden, ich habe es ja gerade, es ist gerade gegangen und ich habe es relativ schnell gefunden und ich dachte, komm, da kann ich es extra schneiden.
Anderer Skandal, wo wir noch klären müssen. Phil, nimmst du das richtige Fenster auf?
Ich hoffe.
Damit wir das mal wieder ein Video
hast. Kann mal schauen? Jetzt kann ich es nicht mal schauen. Aber ich habe vorher geschaut, beim Aufnehmen hat es geheißen Meet. Von dem her.
Gut. Sonst, falls ihr auf YouTube wieder ein Standbild seht, dann hat es der Phil halt wieder verkackt.
Ja, aber ich habe immer beim Aufnehmen drücken gestanden Meet. Browser Brave, Meet.
Und wunderbar.
Ja, dafür siehst du einfach grosse Excel-Tabelle anderthalb Stunden lang.
Genau. Vielleicht machen wir dem einfach mehrere Standbilder und die tue ich dann so reinstreuen. aber komm, wir fangen doch an mit WhatsApp-Alternativen, respektive eben, braucht es überhaupt Alternativen? Dort geht es ja darum, WhatsApp hat ja informiert, dass sie am 8. Februar musst du den neuen Datenschutzbestimmungen zustimmen und ab dann teilen sie den Inhalt mit Facebook. Ich habe es natürlich nicht durchgelesen, wie vermutlich niemand auf der Welt. Aber, oder die wenigsten, aber was ich dann drüber gelesen habe, ist eben, dass sie dann vermehrt, weil sie haben ja vorher schon Daten geteilt mit Facebook. Und jetzt macht es einfach noch freier. Und genau, dann ist ja Diskussion losgegangen, ja, ist doch egal, EU und Schweiz betrifft es ja gar nicht. Stimmt nicht ganz. Also eben, das ist tatsächlich so, dass die EU hat Sonderregelungen mit dem DSGVO-Abkommen und weil für WhatsApp ist Schweiz halt auch Europa und wir haben auch eine Regelung mit Irland, das mit der Tochter, mit der irländischen Tochter von Facebook und nicht direkt mit den Amis und darum fallen wir auch unter das Gesetz. Und das hat so gewisse Ausnahmen, wie viel die bewirken, aber dort geht es darum, dass Facebook tatsächlich deine Daten nicht für Werbung brauchen darf, also die Daten, die jetzt hier bei von WhatsApp, ist aber wirklich im Fall alles extrem schwammig. Weißt du, es ist alles so, sie dürften deine Daten nicht zum Eigennutz brauchen, weißt, sondern für Verbesserung von der App oder für Missbrauchsvorfälle und so Sachen. Aber es ist relativ klar in diesen Formulierungen, dass das einfach so eine Auslegungssache ist. Und was dann schlussendlich genau passiert, weisst du einen Weg nicht, oder? Und ich glaube, der Kern ist eben, da kann Dominik vielleicht noch mehr sagen, aber ist natürlich, erstens haben sie es ursprünglich auch mal gesagt, sie würden das ja immer trennen, wo sie das gekauft haben. Nein, ist kein Problem, wir trennen das, die beiden Dienste.
Ja, gut.
Ja, das ist klar. Ist auch klar gewesen, aber ich, für mich persönlich ist es so, ich habe das schon immer scheiße gefunden. WhatsApp, der Dienst, der ist einfach schon lang scheiße gewesen. Der hat ja mega lang gebraucht, um die ganzen Features zu bringen, die andere längst gehabt haben. Mittlerweile ist es schon okay. Aber ja, wenn du jetzt die Wahl hast zu einem besseren und musst weniger Daten mit denen austauschen. Ich dubbel natürlich schon zugestimmt, weil ich dort einfach auch wieder mal geklickt habe. Aber
das ist
wenn du WhatsApp aufmachst, dann kommt es und dann steht dort, da ist weiterführende Links zum Thema, wo natürlich niemand drauf klickt, weil du willst wissen, was dein Schatz geschrieben hat, oder? Dann kriegst du einfach auf Agree und du kannst es auch nicht mehr zurücknehmen.
Ja, das ist klar, dann ja genug.
Und es kommt auch nie mehr. Also es ist ja zum Glück, als ich es gesehen habe, ich mir einen Screenshot gemacht, weil ich einfach gedacht habe, unter Umständen wird das mal noch relevant. Und darum weiss ich noch, dass ich googeln haben müssen, wo ich es durchgelesen habe.
Ah, shit. Aber das heisst, wahrscheinlich habe ich das auch irgendwie mal einfach in dem Fall weg im Halbschlaf oder
vermutlich schon.
Voll so weggeklickt.
Ja.
Genau. Aber ich finde eben trotzdem, auch wenn man es jetzt angenommen für mich ist, finde ich, lohnt sich das Gleiche. Und offenbar auch für viele andere. Es hat wirklich einen rechten ein Exodus, kann man vielleicht nicht sagen. Man weiß ja noch nicht, keine Zahlen, wie viele jetzt dort weggegangen sind. Was man aber weiss, dass alle anderen einen extremen Zulauf bekommen haben.
Ja, weißt du, das ist dann immer das Gleiche, oder? Du bist dann nachher nicht mehr auf dem WhatsApp und dann nachher merkst du plötzlich, ah, shit, fucking Leben findet auf WhatsApp statt, weil irgendwie deine Wandergruppe aus dem 2019 dann trotzdem wieder irgendwie aktiviert wird und du bist dann halt einfach wie nicht mehr drin. Also mich, das ist jedes Mal das Gleiche. Es war schon mal so gewesen, dass irgendwie WhatsApp in der Kritik war und dann haben alle irgendwie auf Threema oder auf Signal oder wie heisst der russische Telegram gewechselt, oder?
Aber ich habe es nie so beobachtet. Ich habe immer schon andere gebraucht, halt einfach, weil ich finde, das funktioniert ja schon gut, wenn du einfach mit deinen zwei, drei Hauptkontakten einen anderen hast, dann ist es auch schon easy, weil eben, schreibst du dann primär dort. Aber ich habe es jetzt also nie beobachtet, dass in der Vergangenheit wirklich viele gewechselt haben. Und jetzt, also ich merke es, ich komme jeden Tag irgendwie 5 bis 10 poppt es auf. Wirklich Hinz und Kunz. Das heißt, von meinem Stromer zu irgendwie meiner Mutter, zu den engen Kollegen. Bei uns haben jetzt vom Umfeld alle, bis auf wirklich, glaube ich, einen Kollegen und meinen Bruder, weil mein Bruder hat Threema und er weigert sich, weil er findet, nein, das sind alle dort. Aber der würde auch wechseln, wenn er es dann muss brauchen, oder? Und bei mir ist wirklich nur ein Chat im Fall. Ich habe wirklich nur einen von der Sportgruppe. Dort ist wirklich ein Scheiß, weil der die Ankündigungen dort reinhaut. Und wenn ich dann der Einzige bin, der muss über Signal informieren oder das SMS, dann ja. Andererseits, ich zahle auch genug, muss ich sagen. Ich bin als Zahlungsmitglied und ich finde, das ist eigentlich eine Bringschuld, nicht eine Holschuld. Aber ist egal. Aber kommen wir doch mal zu den Alternativen. Dominik hat ja dann die Geschichte geschrieben und hat dafür viel Wirbel gesorgt. Über das können wir dann auch noch reden. Aber erzähl doch mal die Alternativen, die du dort erwähnt hast und was so ein bisschen, welche gut und welche schlecht sind.
Schlecht grundsätzlich ist keine. Einfach, dass das vorausgeschickt ist. Weil eine sichere App-Architektur ist nicht einfach nur, wer hat die beste Verschlüsselung. Oder wer hat 12'000 Firewalls oder so irgendeinen Scheiß? Das ist alles komplett irrelevant. Es gehen noch viele andere Entscheide dort rein. Und zwar Sammlung von Metadaten, welche Daten werden wie lange wo gespeichert. Da kommt dann ein politisch-gesellschaftlicher Ding rein und so weiter und so fort. Ich habe mir dann Threema, das Schweizer Produkt aus Pfäffiker Schweiz, soweit ich weiß, irgendwie dort umeinander. Ist es Pfäffiker Schweiz? Müsste Pfäffiker Schweiz sein.
Du kannst mal weiter googeln, ich google mal.
Genau, dann habe ich Threema angeschaut, Telegram, ein nicht russisches Produkt mit russischen Wurzeln, wo jetzt bei der ARA, also in der UAE ist, bei der ARA, und sonst ein bisschen überall, und St. Kitts und Nevis, und Signal, wo ein amerikanisches Produkt ist. Und der Grund, warum ich jetzt die ganzen Nationen erwähnen, ist, weil das natürlich Einfluss darauf hat, wie die App in ihren Grundzügen gebaut ist. Also grundsätzlich kann man mal davon ausgehen, wenn etwas verschlüsselt ist, kann es auch wieder entschlüsselt werden. Das ist einfach mal vorausgeschickt, weil das ist der Punkt davon. Es geht einfach vielleicht ein bisschen länger und es ist vielleicht ein bisschen komplizierter. wichtig ist, wo die Daten sind. Und Threema speichert die zwischen auf dem Server. Also wenn ich jetzt dir eine Message schicke, geht die auf den Server, liegt auf dem Server, bis du online gehst, und dann wird sie wieder vom Server gelöscht und bei dir auf dem Phone angezeigt. So. Finde ich persönlich relativ nicht die sexieste Lösung, auch wenn, und jetzt kommt der Part rein, wo es relevant ist, wo die Server stehen. Threema macht Werbung damit, dass alle Server in der Schweiz stehen. Das ist sehr gut in dem Zusammenhang, weil in der Schweiz ist es relativ schwierig für Law Enforcement oder irgendwelche Leute einfach so vorbeikommen können und sagen, du zeig mir mal, was auf deinen Server liegt. Das kann sich aber ändern. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich das ändert, aber es muss nur mal einmal ein Migros explodieren und der Gesetzgeber ist da relativ schnell dran, um so Sachen kriminalisieren und vereinfachen, dass sie die Daten ankommen. Bis dato aber gibt es absolut keinen Grund. Und ich meine, sorry, alle drei Messenger sind Enterprise-Level Secure, würde ich sagen.
Also nur kurz, ja. Weißt du, jetzt, was du bei Threema und den Server hast, die haben ja eben bei deinem Artikel auf Digitech haben sie gerade direkt kommentiert. Also man geht jetzt mal davon aus, dass das Threema wirklich...
Kann ich bestätigen, ist Threema.
Okay. Haben sich auch bei dir gemeldet.
Und über Umwege. Über Umwege. Und,
genau, weil sie haben da 6 Falschaussagen von dir kritisiert bei dir.
Ja.
Wie siehst du das? Sie haben ja eben unter anderem zum Beispiel eben, dass sie nicht mitlesen können. Haben sie geschrieben. Das ist jetzt das, was du gesagt hast, oder?
Genau.
Du basierst dich mehr darauf, dass theoretisch kann man alles entschlüsseln.
Korrekt. Ich gehe nicht an und sage, sie lesen deine Messages, weil ich meine, erstens, das sind ziemlich sicher zu viele Messages, und zweitens, was interessiert sie das? Drittens bin ich mir ziemlich sicher, dass sie im Rahmen von ihrer Architektur die bestmögliche Security anbieten, die sie haben. Also was auch dafür spricht, eben, wenn sie sagen, Server stehen in der Schweiz. Das ist ein bewusster Designentscheid. Das ist nicht der übliche Swiss Quality, wo wir da haben. Also das ist nicht eine Frage von der normalen Swissness, wo probiert einfach als Markennamen zu präsentiert zu werden, sondern es ist tatsächlich ein politisch-rechtlicher Entscheid gewesen, wo im Rahmen von der App-Architektur absolut vernünftig und eigentlich der einzig Richtige ist im Moment.
Eben, also dann kann man sagen, eben, das gilt ja dann für alle. Das heisst, eben, da muss man jetzt keine Angst, dass man die Nachricht mitlesen kann. Also dann hast du das ein falsch suggeriert in deinem Text?
Nein, die theoretische Möglichkeit ist definitiv da. Also wenn du in der Information Security arbeitest, beschäftigst du dich sehr oft mit diesen theoretischen Möglichkeiten. Also du schaust, wo sind die Angriffsflächen und dann probierst du die bestmöglich zu mitigieren im Rahmen von deinen Möglichkeiten. Wenn jetzt du, früher hast du angegangen und gesagt, wir speichern die Messages bei uns auf dem Server, bis sie ausgeliefert werden. Das ist der Architekturentscheid. Und dann musst du den Architekturentscheid so absichern, dass er so sicher wie nur irgendwie möglich ist. Und das war der Server steht in der Schweiz. Und der Entscheid ist richtig gewesen. Aber die theoretische Möglichkeit, dass jemand vorbeikommt und die Messages anschaut und entschlüsselt, ist nach wie vor gegeben.
Ja gut, aber eben, der ist bei allen gegeben. Und,
also nein, eben, ich eben nicht. Bei Signal zum Beispiel ist der nicht gegeben.
Wieso? Haben die keinen Server, oder was?
Sie haben Server, die stehen in den USA, wo es einfach ist, um an die Server heranzukommen. Und sie wissen das. Und sind entsprechend angegangen und gesagt, okay, wenn du mir jetzt ein SMS schicken auf Signal, also eine Signal-Message schicken, dann wird nicht die Message an den Server übermittelt, sondern hey, der Simon will am Dominik eine Message schicken. Die Message aber bleibt bei mir. Und erst wenn du online gehst,
Dann gibt es so einen Handshake.
Genau. Ja. Also es gibt bei allen Apps gibt es nicht nur einen Handshake, sondern das ist eine recht komplexe Verhandlung, bis nur schon eine sichere Kommunikation standkommt. Also es ist unheimlich coole Architektur, die ich angeschaut habe. Auch Telegram, auch wenn die per Default, also Telegram ist ja der mit Abstand unsicherste von diesen drei, weil was nützt dir die beste Verschlüsselung auf der Welt, wenn sie nicht per Default aktiviert ist?
Ja, das ist wirklich ein Absurde.
Mhm. Ich finde
aber einfach in diesen Security-Bericht aber schneidet Threema tatsächlich immer am besten, nicht immer, aber in denen, die ich angeschaut habe, am besten ab.
Ja.
Bezüglich Sicherheit.
Oder? Ja, mega. Also es ist so, sie sind tatsächlich ein sehr sicherer Messenger, weil sie den Rechtsraum Schweiz als ihren Spielraum gewählt haben. Weil nicht nur sind wir ein sehr gut vernetztes Land, wir haben auch sehr, sehr starke Gesetze, die uns schützen vor dem. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Proton-Mail. Proton-Mail ist von jemandem aus dem Ausland erfunden worden, der extra in die Schweiz gekommen ist, um Proton-Mail hier anzusiedeln.
Aber ist das nicht einfach Marketingmaßnahmen, damit kannst du sagen, ja, wie Swiss Ford Knox, weißt du, die Daten-Ding, da, wo irgendwie in einem Bunker drin sind und so, dass du einfach kannst sagen, ja, we're Swiss Quality und so.
Nein, ist es nicht, es ist tatsächlich das Gesetz. Das ist ausnahmsweise, das ist, aber eben das ist genau das Problem, wenn du sagst, es ist Swiss-made, das bedeutet, die Hüpfen irgendwie nichts mehr, weil alles ist Swiss-made und es kostet einfach 5 Franken mehr. Ja. Im Falle von der Datensicherheit ist es tatsächlich etwas, wo wirklich relevant ist.
Okay. Aber was sagst du denn, aber zu den letzten, weißt du, ich konnte nicht so lange jetzt beim Threema noch rumhacken, aber die letzten zwei Punkte hat mich dann interessiert, weil du sagst, bei Threema sage ich keine vollständige Implementierung, ihre End-zu-End-Verschlüsselung und eben das offenbar ein Report gibt, dass die eben Nachrichten rausrücken. Und das ist beides, was sie dagegen haben.
Ja, also der Report kannst du nachschauen, das ist der Threema Transparency Report. Threema hat gesagt, ich behaupte, dass sie Messages rausrücken. Das stimmt nicht, sie rücken Daten raus. Wenn Threema selber Daten mit Messages gleichsetzt, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass sie machen. Ich glaube vielmehr, dass sie in einer riesigen Aufregung den Artikel bestenfalls quer gelesen haben. Also weil auch zum Teil andere Vorwürfe, so habe ich das nicht geschrieben. Und es ist, also ich bin sehr genau über das Wording drüber gegangen, weil ich meine, jeder, der mal im Lokaljournalismus geschafft hat, weiß, dass wenn du den Nachbar gehst du kritisieren, steht er dir nächsten Morgen auf der Matte.
Aber was hast denn du gemeint mit, es hat keine vollständige Implementierung?
Threema sagt, sie, also eine End-to-End-Encryption ist zwischen dir und mir.
Genau.
Und bei Threema ist es zwischen mir, Threema und dir. Halt, weil die Messages auf dem Server zwischengelagert werden. Es kann gut sein, dass sie den Key nicht haben, aber sie haben die Message. Also ist es nicht. Eben, das ist wieder ein App-Design-Stelle, das ist unfassbar komplexe Veranstaltung.
Es ist einfach eine Auslegungssache, aber in dem Fall, du findest sie nicht vollständig in Implementierung und sie finden vermutlich schon, oder?
Ja, natürlich, aber natürlich. Ich bin ziemlich sicher, dass im Rahmen von ihrer Architektur hat Threema die absolut bestmögliche Lösung, weil ich meine, nichts würde halten sich in der heutigen Welt am Markt so lange, wenn es irgendeinen grösseren Flaw drin hat. Ja. Also, das passiert einfach schlicht nicht.
Ja, vor allem in der Schweiz, wenn du aus der Schweiz raus
genau,
operierst, als Schweizer Firma, weil du, das ist natürlich, eben, ja, das kostet darum, viel in der Schweiz,
ja,
eine Firma zu betreiben.
Also ich finde auch ehrlich gesagt, die 3 Stutz, die es verlangen, ist laut mir zu wenig.
Gut, eben.
Ja, das aber ist halt
eben. Ja. Dann können wir eigentlich zurückkommen zum Kern der Dinge, oder eben, weißt du, mit den Alternativen, oder? Sagen wir ja genau, WhatsApp.
Nein, darf ich noch schnell zu Threema, habe ich noch ganz kurzen der hat eine, aber ich, das ist also wirklich, das ist über sieben Ecken in einer Gruppe und so, hat ein Kollege geschrieben, ja, von seinem Kollegen hat es bei Threema Daten von ihm offenbar auch einlesen können, aus welchen Gründen auch immer und wer auch immer, dass das natürlich nicht, dass der natürlich kein Heiligen ist und mit jeder, und wahrscheinlich jemand offiziell die Daten irgendwie mitgelesen hat. Aber ich traue dem jetzt auch nicht wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Bullen mitlesen können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, ja, der hat wahrscheinlich einfach auch wegen den Googles erzählt, oder?
Also,
das wird ja nicht möglich sein, oder?
Also wenn wir jetzt mal, es ist, technologisch ist es mit der Architektur von Threema, ist es theoretisch, und es ist wirklich ganz wichtig, es ist theoretisch, ich rede jetzt im Konjunktiv, es ist möglich. Und zwar, ein theoretisches Szenario, und es braucht, also wir müssen jetzt einfach auch noch vorschicken, es braucht wahnsinnig viel Effort, um können tatsächlich die Daten
dann lesen. Ja, dann stimmt also, das nicht, was
der geschrieben hat. Nein. Also ganz ehrlich, dort, also erstens müsstest du die physische Kontrolle haben über das Phone vom Empfänger, um sicherzustellen, dass die Message nicht ankommt oder das Phone direkt aufbrechen. Wenn sie, aber in dem Szenario,
ja,
danach müssen
das
sie
das... Das glaube ich eben auch, dass es das ist. Weißt?
Sie müssen physisch Zugriff auf den Server haben, was im Schweizer Rechtsraum unfassbar schwierig ist zu machen. Also du kannst nicht einfach wie in den USA mit einem SWAT-Team reinmarschieren und einfach mal alles mitnehmen, was du lustig findest. Das ist schlicht und ergreifend nicht so. Also es ist, bis du an den Server reinkommst, muss unheimlich viel passieren. Dann findest du die Message auf dem Server, wenn du in der Lage bist, um die Architektur zu entschlüsseln, findest du die Message zusätzlich nochmal in einem verschlüsselten Format und wenn du irgendeine 256-Bit-Verschlüsselung hast, das dauert ewig, um es zu entschlüsseln. Ja, ja. Also sie müssen ein sehr, also ganz ehrlich, wenn jemand will, an deine Firma-Message ankommen, muss er extrem motiviert sein, um das zu machen. Also da langt, ja, ich die Leute, die ein bisschen mit Gras, nicht.
Ja, eben. Genau.
Das ist
ja, ich kann jetzt das nicht so sagen, ich nehme an, es ist eben nicht im Bereich und so. Und da bin ich mir aber sicher, dass das wahrscheinlich dann einfach, die haben dann einfach das Handy von der einen Seite gehabt und haben einfach den Schick mitlesen und so.
Wahrscheinlich.
Aber sicher nicht auf serverseitig, oder?
Und, wenn ich auch noch davon ausgehe, sobald die Polizei kommt, geht Threema auf die Barrikaden. Ich meine, sie haben ja, sie, du siehst ihren Franchise Report, sie ist relativ gut. Also sie kommen ja irgendwie, ich glaube 2020 in der ersten Hälfte haben sie glaube ich, 60 Reports rund bekommen. Und von denen haben sie irgendwie 56 oder 58 ganz gut geheissen. Und das bedeutet auch, dass es dreimal nicht einfach angeht, wenn jemand kommt, du, kann ich mal schnell da irgendwelche Daten haben, dass sie reingehen und sagen, du, Kollege, na, ja, voll da, hast du noch, willst du noch ein bisschen extra und einen Kaffee dazu? Sondern sie gehen an und sagen immer grundsätzlich, nein, beweise uns, warum das die musst haben und die Richtung nehmen, erfüllt sie. Was auch wieder die einzig absolut richtige Handlungsweise ist.
Genau, aber das kann man vermutlich sagen, das machen dann tendenziell ja auch alle von diesen vier sogar, macht ja vermutlich bei WhatsApp.
Ja.
Hörst du jetzt auch nicht, dass die einfach alles ausrücken? So ist es dann nicht, oder? Aber es geht ja wirklich einfach darum, wenn man einfach nicht will, seine Daten so frei ausliefern. Und das ist einfach das Kernding, oder? Wenn man das nicht will, dann muss man halt weg von WhatsApp.
Ja, voll.
Und dann langer Zeit einfach auch nicht nur wechseln. Dann muss das wirklich
einfach. Und ich meine, was bei WhatsApp, was mich das so nervt, jetzt auch im Nachgang. Also ich meine, ich finde es wunderbar, dass die Diskussion über Verschlüsselung und Datenweitergabe jetzt mal öffentlich geführt wird. Das finde ich total super. Aber was mich total nervt, ist, sie gehen an und sagen, ja, es gilt so halbe, aber nicht da, aber dann gleich wieder nicht. Nee. Fakt ist, irgendwo gilt das. Das heisst, dass es bei uns auch passieren kann.
Ja. Natürlich.
Also die theoretische Möglichkeit, dass unsere Daten weitergegeben werden, ist sehr, sehr nahe.
Das ist so. Wie gesagt, für mich langt einfach jetzt nur schon der Grund, dass die Breitmasse vielleicht sogar eben zu wenig gut informiert ist, um zu wissen, dass sich für sie gar nicht so viel geändert hat, möglicherweise. Das ist mir egal. Hauptsache, sie sind jetzt motiviert zum Wechseln. Mhm. Und eben, bei mir hat es jetzt tatsächlich den Anschein, also dass es der primäre Messenger wird, das ist jetzt bei mir eh schon Fakt, weil einfach alle haben schon gewechselt. Und außer die installieren es dann alle irgendwie ein halbes Jahr wieder, aber da habe ich mir nicht den Eindruck. Aber zurück zum Ding, was ich auch noch möchte hinzufügen, ich habe ja die auch alle schon installiert gehabt, oder Threema ist für mich einfach zu grosse Hürde wegen den 3 Franken. Nicht für mich, ich habe sie gekauft. Aber da weiss ich einfach, dass es 0815-Kollegen, das kannst du nicht. Du kannst nicht sagen, hey, willst du dir dann noch schreiben, kaufst? Nein, dann zahlen sie es nicht. Das ist einfach so, oder?
Ja, aber da finde ich voll den
Mann. 3 Stutz, das ist ein Gipfeli. Mann, oder ein Kaffee. Hör
einfach mal auf, 3 Stutz so einen Geschiss machen. Und es ist so zum Kotzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir davon ausgehen, ja, ich habe ja schon ein paar 100 Stutz fürs Handy gezahlt, jetzt muss alles darauf gratis sein. Ja. Und ich meine, sorry, wenn du nicht der Kunde bist, also wenn du nicht dafür zahlst, dann bist du nicht der Kunde, dann bist du das Produkt.
Ah, das ist der Klassiker.
Oder? Und das ist etwas, ich meine, das ist bei Facebook so. Ich meine, Facebook, egal wie sehr sie mal über Privatsphäre redet und alles wollen absichern und drum und dran, ich glaube ihnen, dass sie das möchten. Aber wenn du in einer For-Profit-Organisation schaffst, früher oder später, hoffentlich später, kommt der Kommerzgedanke rein. Mhm. Und da muss man natürlich auch in Betracht ziehen. Also da, es ist so, what the fuck, man? Und dann muss es gratis sein und so, ah nein, jetzt hat er keine 3 Franken. Fuck, zahl die 3 Stutz. Threema ist kein schlechter Messenger.
Nein, eben, aber das sehe ich einfach, das ist ganz klar ein Hindernisgrund. Und eben, dann, wie du sagst, du findest das Signal sogar eh besser. Ich kann es in der Vergleich eben, die sind so ein bisschen gleich auf. Ich habe auch den Client von Threema früher nicht so gut gefunden. Jetzt umständlich, mittlerweile sind es, glaube ich, easy. Dann habe ich eigentlich nur noch den einzigen Unterschied, den ich noch entdeckt habe, ist, Signal hat keinen Webclient, was ich, ist nicht so schlimm, aber du musst halt das Programm installieren, gibt es aber auch auf anderen Plattformen. Und das bei Threema hat ja einen Webclient. Und das sind so die einzigen wesentlichen Unterschiede, weil alles andere mit irgendwie Telefonieren, Videochat und Stickers, alle Googles, das haben sie also alles mit, alle mittlerweile.
Ja, also finde ich ehrlich gesagt das Schöne dran. Also ich finde das Schöne dran, genau. Alle Security ist einfacher denn je. Also Signal und Threema und Telegram machen es, also Telegram macht es schwieriger zugegebenermaßen, also mal sagen wir Signal und Threema, gehen sich ja allergrößte Mühe, um eine möglichst sichere Umgebung zu bieten, die möglichst benutzerfreundlich ist. Das finde ich super, weil hast du schon mal das PGP-Interface angeschaut? Das Beste, was 1993 hervorgebracht hat. Ich meine, wir leben im Jahr 2021, hör mal auf. Willst du mir nicht erzählen? Das ist genau das, was passiert, wenn unfassbar gescheite Engineers User Experience designen Und darum finde ich es so geil, dass jetzt Security-Architektur mit User Experience reinfließt. Das finde ich mega geil.
Einfach schnell, eben PGP, das ist so eine Firma, also gibt es glaube ich immer noch, oder? Pretty Good Privacy, oder wie heisst es? Und das ist so der Goldstandard für verschlüsselte Messages gewesen in den 90s. Und es war einfach unglaublich kompliziert gewesen und hast müssen, dann hat jeder immer seine Keys noch müssen irgendwie mitschicken und so. Und dass das funktioniert, ich, da hat man, ich habe da 3-4 Anläufe genommen da mit irgendwelchen Leuten, um das irgendwie mal wirklich zu machen. Und wir haben immer nach 2-mal aufgegeben.
Ja, das hast du wirklich nur gebraucht, wenn du wirklich hast mit jemandem wollen, wirklich privat kommunizieren. Dann hat man sich die Hürde genommen, aber für das Alltägliche kannst du vergessen.
Ja, oder, hast aber komm, fest, oder bist du Idealist.
Genau.
Ja.
Ich denke, wir haben genug lang über die Messenger geredet. Eben, wie gesagt, ich finde, ja, wechselt. Ich glaube, es gibt keinen Grund, zum, ja, alle bleiben dort, aber jetzt ist sicher ein guter Zeitpunkt.
Ja, finde ich schon ganz kurz noch einen letzten Satz. Ich meine, wieso musst du denn auf einen Messenger wechseln?
Nein, musst nicht. Aber ich finde, du musst einfach auf WhatsApp.
Genau, du musst einfach nicht auf WhatsApp sein. Alles andere, du kannst. Ja, du kannst genau. Ich meine, ganz ehrlich, Telegrams. Bei mir existieren WhatsApp, Telegram, Threema und Signal auf dem gleichen Telefon. Nebeneinander. Das ist okay.
Ja, logisch. Okay. Ich habe allein. Das ist der asiatische Ding.
Ja. Ich habe den Luxus, um so Zeug abschiessen. Ich muss das Zeug im Auge behalten, von Berufs wegen. Ich meine, ich würde auch WeChat auf meinem Telefon, was natürlich. Ich möchte. Ich
habe was ist das? Was ist WeChat?
Ich möchte. Nicht ich kann.
Das ist glaube ich, grösser als Lime in Asien.
Und Sina Weibo.
WeChat ist der chinesisch, oder?
Ja, und darum sind die chinesischen Android-Distributionen nicht so ausgefeilt wie unsere, weil WeChat übernimmt einfach alles. Also es ist alles in dieser einen App. Im Prinzip, du hast zum Teil Smartphones aus Shenzhen, so der Hinterhof Shenzhen-Zeugs, die du kannst kaufen, wo im Wesentlichen dazu da ist, das Phone ist nur da, um WeChat zu starten. Also Android ist noch drauf, damit du kannst WeChat drauf
achten. Ja, das ist so der Klassiker, das ist für sie das Internet. Wieso für viele, also in weniger entwickelten Ländern, ist das Internet Facebook. Die wissen nicht richtig, dass es einen Browser gibt und irgendwie so nach sonst Zeug, weißt
du? Ja, aber es ist wirklich, eben WeChat
erledigt alles. So wie AOL früher.
Ah, yeah. AOL. Also komm, machen wir weiter. Sonst werden wir nie fertig mit unseren Themen.
Sorry.
Das nächste grosse, Dominik, kannst du einen Schluck trinken, dann kannst du mit du gut weitermachen. Ja. Und zwar, du hast heute, wo wir das aufnehmen, wird ja das Galaxy S 21 offiziell enthüllt. Und du hast es ja schon gesehen.
Ja, ich habe schon gesehen. Also, es wird unheimlich spannend zum Anschauen. Also, Tech-Specs in den genauen Details habe ich noch nicht. Der Presse-Event, das ist ein Pre-Briefing gehabt. Ist relativ oberflächlich geblieben. Das Coolste am Phone ist, warte, ich zeige jetzt einfach mal schnell an meinem Telefon, für die, die zuschauen. Du hast oben hast den Kamerabuckel, oder? Wie du den Kamerabuckel auf dem Telefon hast. Und beim Samsung S21, das heisst tatsächlich S21, ist der Kamerabuckel im Rahmen integriert. Also der Rahmen vom Phone ist nicht einfach nur ein Rahmen und dann hast du Backplate hinten dran, sondern er fließt da rundherum. Und dann, es sieht unheimlich cool aus im Fall.
Also es hat aber noch einen Buckel.
Ja, natürlich. Also zum Ehrlich gesagt, um das Kamera-Array, das die drin haben, verbauen, brauchst du einen Buckel. Das ist physisch nicht möglich bis jetzt, um das können irgendwie.
Warum ist er denn im Rahmen auch noch drin? Also ich check nicht,
was Designentscheid. Es ist wirklich rein, weil es cool aussieht. Okay. Weil sie haben wahrscheinlich einfach gefunden, sie wollen nicht mehr den Kamerabuckel hinten drauf pappen irgendwie, sondern irgendwie das Design integrieren. Und jetzt fließt es so also ein bisschen ums Eck rum. Und wenn ich in letzter Zeit so, seit dem iPhone 12, habe ich so eine Phase, wo ich darauf achte, wie sich das Telefon anfühlt, wenn du es hebst. Das ist eben etwas, wo die Leute nie darüber reden. Und ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Aber das kann auch sein, weil ich ein verdammter Nerd bin.
Und nein, ich glaube, das ist jeder muss ein Telefon haben. Wenn du als Nerd hast komische Apps drauf, die irgendwie nur du brauchst, aber jeder Mensch, der ein Smartphone hat, hebt das und darum ist es eigentlich mega wichtig, dass es geil ist zum Heben, oder?
Ja, und ein Subjektives, oder?
Am Schluss. Genau, und darum würde ich unbedingt so ein S21 Handy bekommen, einfach zum Wissen, wie sich das anfühlt, wenn du den komischen Buckel hebst. Also es sieht fantastisch gut aus. Es hat. Ja, es sind
Sachen, die man kann in unserem Podcast oder auch im Nest sagen.
Ja, danke. Ich will sie mal in die Hand nehmen.
Entschuldigen in der nächsten Folge.
Ja, ich komme nächstes Mal, komme ich einfach nur, um mich schnell entschuldigen, nachher gehe ich wieder.
Sorry.
Nein, fantastisch spannende Veranstaltung. Kameraleistung, sie heben weiterhin einen 100-fach Zoom fest, wo jetzt tatsächlich verbessert werden. Kamera-Software sieht extrem spannend aus. Also es hat neue Features, die ganze Best-Shot-Sache. Also Best-Shot macht im Wesentlichen Und ich weiß nicht ganz genau, wie sie es macht. Ich glaube, es sollte einfach alle Bilddaten mal in den Zwischenspeicher, sobald du die Kamera aktivierst, quasi nimmt es mal auf. Und wenn du den Knopf drückst, steht es einfach in der Sekunde vorher und die Sekunde nachher schaut, weil es der beste Moment ist, dass zum Beispiel ein Blinzler wird rauseneditiert. Also,
iPhone-mäßig.
Macht mein Pixel auch schon lange eigentlich?
Ja, aber ich sage nicht, dass es andere nicht machen. Ich sage nur, dass es mit Samsung spannend aussieht.
Aber, ist das gleiche Feature? Samsung hat doch jetzt schon so etwas, wie heißt das, irgendwie Sticker?
Irgendetwas so Best Shot oder so irgendetwas heisst.
Also sie haben das ja eigentlich jetzt schon, ich habe es gerade lustigerweise gestern gesehen an einem S20. Du machst es, du sagst, ich will jetzt irgendwie wie eben das Best Sticker, was weiß ich machen, dann nimmt er mal auf, solange du auf den roten Knopf drückst und wenn du fertig bist, gibt er dir irgendwie ein Bild in schwarz-weiß raus, eins irgendwie, wo die Farben schön sind,
ein
GIF von etwas, eins ist ein bisschen, also weißt du, macht plötzlich von der gleichen Szene, macht er irgendwie drei Bilder, ein Video, ein GIF und dann hast du alles abgedeckt, was du vielleicht könntest brauchen aus dem Moment. Nein.
Das Feature gibt es nach wie vor auch noch.
Das ist aber nicht das Gleiche.
Nein, das ist nicht das Gleiche. Nein, Best Shot ist im Prinzip, wenn du ganz normales Foto machst, dass wenn du auf Klick drückst, oder? Also wenn ich jetzt ein Foto von dir machen würde und ich verwünsche dich blöderweise gerade beim Blinzeln, dann ist das Foto ja unbrauchbar. Um diesen Moment zu verhindern, gehen sie an und quasi machen wie ein Video, wo es dann einfach den besten Screenshot zu Hause nimmt. Also vereinfacht ausdrückt jetzt. Das ist natürlich wesentlich viel komplexer.
Ist es, was ich auch habe, was ich auch aufgesehen ist genau das, wenn du ein Reihenfoto machst. Wenn du weißt, auf dem Knopf lang drückst, damit er irgendwie 20 Fotos innerhalb von Sekunden macht oder so. Mhm. Und dann sagt die dir auch an, welches ist der beste Shot, sage ich mal.
Genau, da haben sie scheinbar verbessert. Das finde ich, genau so Zeug finde ich extrem spannend. Weil es zeigt, also ich meine, klar, es ist, wir können eigentlich schon bald nicht mehr von wirklich Fotografie reden, sondern mehr von Schnappschüssen. Aber es zeigt, was eine Technologie kann leisten. Und das ist das, was mich mega interessiert.
Wenn du aber zum ersten Mal siehst, was ist so der Wesentlichste, abgesehen vom Camera Bump vor, weißt du, Form und so, randlos, ist alles schon wie die Kamera auf der Vorderseite, ist die immer noch unter dem Display?
Sie haben einen Hole Punch, also sind ein Loch drin.
Ja, okay.
Und zwar, glaube ich, wartet mal schnell oben links.
Okay, die sind da.
Ja, der Notch ist definitiv nicht bei ihnen verankert. Scheinbar wieder ein 120 Hertz Display. Mhm. Was ich ganz ehrlich, ich verstand nicht, wieso Leute noch Sachen machen, die unter 120 liegen.
Akku?
Ja, wahrscheinlich. Ja, komm. Das ist so ein Argument, das Huawei bringt. Ich meine, Huawei hat jetzt ein Mate 40 Pro mit einem 90 Hertz Display angebracht. Weil 120 Hertz frisst zu viel Akku. Okay, dann kannst du aber das 90 Hertz Display schenken, weil das merkst du nicht in der Benutzung. 120 merkst du deutlich, 90 merkst du überhaupt nicht. Und ich glaube wirklich, und der Akku ist gross genug und die Chipsets-Verarbeitung ist klein genug, um das mehr oder weniger auffangen. Also es ist so, hört doch auf.
Und sonst, was hat es noch ein fancy Neues oder eben nicht? Anschlussmäßig? Wie sieht es anschlussmäßig aus? Weiss man das schon?
USB-C.
Aber Sie haben doch noch wieder den 3,5 zurückgebracht. Oder nicht?
Weiß ich gar nicht, haben sie nicht gesagt. Aber sie haben gleichzeitig.
Mich interessiert den gar nicht.
Sie haben gleichzeitig noch einen neuen Satz Kopfhörer lanciert, wo jetzt ein neues Design und adaptives Noise Cancelling oder so etwas in die Richtung, wo irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine manuelle Funktion ist, ob es automatisch ist, wo merkt, wenn jemand mit dir reden will und dann noch kurz das Noise Cancelling ausschaltet. Oder irgendwie so etwas. Ich komme nicht ganz. Selbst recht schnell gegangen und recht verwirrend gewesen. Aber irgendetwas mit adaptivem Noise Cancelling, das du ein- und ausschalten kannst, ist da.
Aber insgesamt in dem Fall einfach jetzt nicht so spektakulär. Also einfach, sie haben wieder ein Neues gebracht.
Ja, es sieht einfach recht fancy aus. Es kann natürlich sein, also ich werde es sicher testen. Es kann gut sein, dass es in der Benutzung dann überzeugender ist, wie nicht. Also ich meine, ich hatte ja auch schon Momente gehabt, wo ich am Schluss sagen musste, es hat jetzt nicht so geil getönt, was angekündigt worden ist. Und dann ist es gleich sehr geil geworden. Ich glaube, das P30 Pro ist dort so ein... Also ich bin in Paris, das P30 Pro war, ja. Das P30 Pro war, wo ich gesagt habe, so, ja, wir haben alles schon mal gehört, ja, das mag gut stimmen. Es war einfach besser umgesetzt gewesen.
Ja, heute läuft halt schon extrem vieles über die Software. Fängt's.
Ja.
Ja.
Okay, das ist S21. Weiß man schon, wenn es kommt?
Man weiß es, ich jetzt gerade im Moment nicht, aber demnächst.
Und kostet wieder das Vermögen, oder?
Ziemlich sicher, ja.
Das ist klar. Also dann, das ist ja eigentlich
kann im gleichen Zug. Sogar sagen, im Fall.
Haben sie es übrigens... Genau, das ist ja eigentlich auch als Teil von der CES gewesen. Und das ist ja die Tech-Messe eigentlich in Las Vegas, oder?
Ja.
Und du hast ja dort geteilt noch, virtuell. Sag mal, wie das war, dein virtueller Besuch an der CES 2021.
Ich glaube, dass CES, wie sich selber nicht versteht im Moment. Also, wie vielleicht die Leute gemerkt haben, es ist relativ ruhig um die CES, der ganze Rummel. Und ich behaupte nach wie vor, dass CES die beste Tech-Messe auf der ganzen Welt ist. Und zwar ist es nicht so, dass CES interessant ist, weil so viele neue Sachen, die du kaufen kannst, auf dem Markt sind, sondern weil du 5 Jahre in die Zukunft schauen kannst. Und das passiert halt bei den kleinen Ständli, die nicht grosses Budget haben, die irgendwelche Voice Synthesizer oder irgendetwas anbieten. Und es ist wirklich einfach, wenn du da gehst, hast du einen halb zerfleischten Laptop und ein Handy, wo 20 Kabel rauskommen, wo einfach die Funktion, das kann nichts außer die Funktionen, nach 10 Minuten überhitzt das. Aber du siehst, dass du siehst das Potenzial. Also in dem Sinn ist CES im Wesentlichen dazu da, zum Trends erkennen und nicht neue Produkte. Es ist nicht die fröhliche Produktschau, sondern es ist so, wo geht die Welt in 5 Jahren hin, oder?
Mhm.
Und da ist jetzt wie das Jahr nicht so. Du hast das Jahr ein paar spannende Keynote-Talks und dann hast du so ein bisschen, ja, LG stellt mal wieder etwas vor und dann Samsung zeigt mal etwas. Nein, Samsung zeigt es wieder das CES oder so, aber ja.
Wie ist denn das Ganze organisiert? Also weißt du, klar, wenn du dort in Las Vegas bist, dann hat es wahrscheinlich 100'000 Hallen und dann nachher kommst du irgendwie von der Grossen in die Kleinen oder die noch kleiner und dort irgendwie ganz im hintersten Ecke hast du nachher eben irgendeinen so einen Guru, der dann nachher irgendein so etwas vorstellt. Wie ist denn das jetzt online organisiert gewesen?
Im Wesentlichen eine Serie von Webcasts. Mhm. Also du hast da mal aussuchen, du hast da Plätze quasi kaufen bei CES Digital. Und dann hast du können dort dein Zeug vom Besten geben. Und dort ist natürlich das Problem, so ein kleiner Entwicklerbude aus hinter Shenzhen hat absolut keine Chance. Ich meine, vielleicht können sie sich ein paar Tausend leisten, um jemanden mit einem Klapptisch eine Messe schicken. Mhm. Aber dann haben sie natürlich einen Webcast und es tönt natürlich auch nicht so sexy, wie wenn LG sagt, wir machen den LG Future Expo Nuclear Powered Event oder so. Sondern einfach so, ja. dann hast du irgendwie Voice Synthesizing Shenzhen Limited Company.
Aber das ist ja klar, das ist ja auch das Gleiche, wenn du da hingehst. Ich nehme auch an, dass LG dann in der grössten Halle ist und ja, ja. den grössten Stand hat. Also, und nachher, je weiter hinter, umso obskurer wird. So. Ja, ja. Und die meisten Leute gehen gar nicht in die kleinen Hallen rein. Aber weil du einfach ein bisschen Amok bist, läufst du auch noch in die kleinste Halle hinten.
Hey, also erstens, wenn du physisch dort bist und es physisch stattfindest, wir sind am Tag bis zu 24 Kilometer Fussmarsch.
Eben, ja, das meine
also,
ich. Ja,
wenn wir am Morgen an der CES aufstehen, wir rüsten uns quasi aus wie für eine Wanderung. Also, welche Schuhe dass wir anhaben, ist extrem wichtig. Dass wir genug Wasser im Rucksack haben, ist extrem wichtig. Dass man immer so ein bisschen Proteinriegel oder ein Brötchen oder irgendetwas im Rucksack haben, extrem wichtig. Weil man sonst überlebst du da physisch nicht, wie wir das machen. Was auch relevant ist bei der CES, ist die schiere physische Dimension. Der LG-Stand von letztem Jahr, wo wir gewesen sind, hat ungefähr die Größe von 2 Fußballfeldern gehabt.
Das ist krass.
Also wir reden da von... Also, und klar, dann hast du irgendwo im Hinterstecken, du hast ganze Hallen, und auch wenn du in US-Verhältnis in Hallen denkst du, so ein bisschen, weißt du, wie die Mehrzweckhalle da, oder? Dann, nein, eine Halle in den USA hast du, wenn du gerade auslaufst, in normalem Tempo, etwa eine halbe Stunde. Wenn du aber nicht, wenn du nicht anhaltest. Also, das sind die Dimensionen, die schiere physische Dimension. Du musst wirklich morgen, wir haben quasi die Landkarten, weißt du, wo, dann checken wir die News, was ist interessant, wo gehen wir hin. Und dann machen wir relativ gezielt, also die ersten 2 Tage laufen wir so ein bisschen rum, schauen, dass es wirklich cool aussieht bei den Grossen, und dann nachher gehen wir so ein bisschen suchen, was denn sonst passiert. Also es ist, eben, und das hast du das ja wie nicht gehabt, und darum hast du den Austausch von der Trend nicht gehabt, darum hast du die fröhliche Produktschau, und weil es irgendwie gerade nichts zu zeigen gibt, weil der ganze Technologie-Release-Rhythmus leicht anders ist, ist es halt nicht so ein Spektakel.
Ja, aber in dem Sinn hat es eigentlich Ich glaube, es wird sicher, der Switch to Digital macht sicher in Sinn, weil natürlich die Hersteller auch wahnsinnig viel Geld sparen wahrscheinlich, weil es die nicht, wobei, ja, die Plätze kannst du natürlich dann auch wieder teuer verkaufen, aber die Messebauer und so musst du gar nicht haben. Aber zum wirklich geilen Stuff entdecken, ist, glaube ich, das Digitale wahrscheinlich schon nicht. Das ist also es ist zu viel, oder? Es ist zu viel Zeug, was es eigentlich könnte, potenziell zum Entdecken gibt. Und das kannst du digital einfach nicht so überbringen, wie wenn du physisch genau die Halle hast mit diesen komischen Ständen, wo komische chinesische Produkte, wo auch hunderte von Crap sind, aber das 101. ist dann wirklich huere geil.
Genau. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, also der Aspekt des Entdeckens. Und auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unheimlich gerne die Sachen, die ich darüber rede, in der Hand.
Also, ja, das ist ja, der haptische Ding.
Ja, also da muss man wirklich sagen, das ist etwas, das schätze ich extrem. Und darum auch eben, mein erstes Urteil über Samsung Galaxy S21 ist, ja, sehen wir den.
Ja, ja.
Ja. Hey, vor allem, das ist ja klar, bei einer Hardware-Messe ist eh klar. Weißt, darum sage ich, bei so E3 zum Beispiel, die stirbt einfach jetzt langsam vor sich hin. Ganz leisig und niemand interessiert, weil eben, Games ist digital, das funktioniert einfach sehr gut, dass man einfach alles digital geben kann. Logisch, auch dort gibt es Stände entdecken, aber bei einer CES ist es halt schon so, dass mit den ganzen Gadgets das Laptop von mit der Hand nicht. Aber ja, spannend.
Ja, es ist halt auch so organisiert, du hast einfach die Schedule, wenn du dort bist auf der CS-Seite, wenn du dich kannst einloggen kannst, hast du einfach die ganze Schedule. Du siehst, wer dran ist mit seiner Präsentation. Eine Präsentation, die natürlich bis ins letzte Detail durchorganisiert und geplant ist. Also nichts Spontanes kann passieren, wie wenn du wirklich das präsentierst. Und es ist alles schön nacheinander. Und ich glaube, das ist genau das, was ein bisschen in das hineingeht, was der Dominik sagt. Es ist wie nicht, du hast so viel eigentlich zu entdecken und an der CES passiert ja alles, fast alles irgendwie gleichzeitig sozusagen. Mhm. Halt die wichtigsten Events, die der grossen sind, vielleicht ein bisschen aufeinander abgestimmt, aber dort ist einfach alles aufeinander abgestimmt. Es gibt nicht zwei Präsentationen, die gerade gleichzeitig passieren. Und dadurch hast du einfach viel, viel weniger zum Zeigen und das ganze Entdeckengefühl entfällt. Es ist mehr wie ein Stundenplan. Das heisst sogar Schedule. Es ist ein Schultag-Stundenplan. Am 1 habe ich Samsung, am 2 habe ich LG, am 3 habe ich Panasonic und keine Freifächer dazwischen oder nichts. Also so fühlt sich das dann an. Und darum ist dort auch lieber der.
Was mir fällt, das ja ganz, ganz stark nebst dem in die Hand nehmen, ist, ich kann diesen Leuten keine Fragen stellen.
Ja, eben, ja.
Also du kannst schon, es gibt vielleicht einen Live-Chat oder irgendwie so, kannst E-Mails schreiben an die ganze Presse.
Ja,
aber niemand reagiert darauf.
Ja.
Ich habe ein paar Sachen gesehen. Ein paar Mal gesehen, so Leute, die Fragen stellen, keine Sau reagiert auf das.
Ja, eben. Und
gut, bei den Grossen sind es doch aber auch meistens auf Marketing-Fuzzis, oder, die eh nicht wirklich substanziell zu sagen haben. Aber ich weiss schon, was du meinst.
Ja,
wenn wir mal zu den Sachen kommen, die dann gezeigt worden sind, eben, wir haben es, glaube ich, schon ein bisschen angetönt. So verdammt spannend war es nicht. Oder ist es nicht? Ich habe die Highlights, ich habe die Interessanten, habe ich jetzt mal rausgeschrieben, wie ich finde. Unter anderem, die LG hat ihr, das haben sie schon lange angekündigt, ein rollbares Handy-Display. Und das haben sie jetzt auch gesagt, es war ja mal das Konzept gewesen, und jetzt haben sie gesagt, doch, das gibt es. Sie haben einen kleinen Trailer gezeigt und das soll das Jahr kommen. Und ja, also das sieht schon, ich finde, es sieht sehr abgefahren aus. Es ist ja wirklich, der hat einen Querweg, habt ihr es in der Hand und dann tut sich wirklich einfach das Display hochfahren, ohne dass du irgendwie...
Wir reden von Smartphone jetzt auch, muss man sagen.
Von Smartphones, ja. Smartphone-Display, genau. Mhm. Das wäre schon noch abgefahren. Also eben, aus technischer Sicht.
Oh,
TCL hat auch so etwas ganz Ähnliches gezeigt. Auch so eine Art so Tablet, einmal Smartphone-mässig.
Ah, genau.
Und einmal Tablet. Jetzt muss ich gerade schon überlegen, das Tablet, das wo Tablet-Größe hat, das ist, glaube ich, das, was mit der neuen, das ist spannend, dass man es mit einer neuen OLED, mit einem neuen Produktionsverfahren herstellen, wo eigentlich im Wesentlichen funktioniert wie ein Tintenstrahldrucker. Also, das quasi knapp 2 mm dicke OLED-Schicht gedruckt wird auf einem Glas. Also das ganze Teil ist 18 mm dick, inklusive Glasschicht, wo dann die OLEDs drauf gedruckt werden. Und das ist sicher spannend gewesen. Und das haben sie eben gezeigt, die zwei Grösse. Einmal 17 Zoll Diagonale, ja. So ein bisschen tabletmäßig, und das andere ist auch im Smartphone-Bereich.
Du kannst ja gerade weiter erzählen. Du hast eigentlich noch das, was ein bisschen fernsehmässig dort noch gezeigt wurde. Wir haben ja letztes Mal auch kurz darüber geredet. Dort hast du einen neuen Artikel geschrieben. Wolltest du noch sagen, was dort noch alles kommt?
Ja, genau. Also ich habe einen recht grossen Artikel geschrieben über halt einfach alle TV-Hersteller, was sie so vorgestellt haben. Und Tenor ist genau das, was wir da schon diskutiert haben. Also richtig weltbewegend Neues ist nichts. Alles, was angekündigt wurde, ist, hat man schon gehabt oder hat man schon davon gehört. Das ist also nicht irgendwie etwas... Ah, wow, extrem aufregend. Ich sage mal, vielleicht so die zwei wichtigsten Neuerungen für das Jahr 2021 ist, dass sowohl LG als auch Samsung neue Mini-LED-Fernseher werden bauen und verkaufen. Mini-LED ist eigentlich, funktioniert genau wie Full-Array-Local-Dimming. Man kann sich vorstellen, also wir reden jetzt von LCD-Fernsehen. LCD-Fernsehen brauchen Hintergrundlicht, damit du überhaupt etwas siehst, oder? Also du hast Pixel, sag mal so, du hast eine Schicht Pixel, wo das Bild entsteht, aber zum Strahlen gebracht wird es von Hintergrund LEDs. Darum haben die Fernseher auch lange nicht mehr LED-Fernseher geheißen, sind eigentlich LCD-Fernseher. Und je mehr von diesen LEDs du hinter dem Fernseher hast, so Schachbrettmuster verteilt, desto besser, weil dann kannst du auch lokal anfangen dimmen. Und lokal anfangen sagen, da wo jetzt ein bisschen, stellen wir uns einen schwarzen Himmel vor, Nachthimmel, oben links ist der Mond, hinter dem Mond strahlen die LEDs, rechts davon oder rundum nicht. Dadurch hast du bessere Kontrastwerte. Und Mini-LED ist, also das ist Full-Array-Local-Dimming-Prinzip. Und Mini-LED heisst nichts anderes, als dass die LEDs jetzt einfach noch kleiner gebaut werden und es dadurch noch mehr LEDs gibt und noch mehr so mögliche Zonen. Und das ist ein recht grosser Gump in Sachen Bildqualität von Full Array zu Mini LED. Und letztes Jahr ist TCL der einzige Hersteller gewesen, der das schon marktreif auf den Markt gebracht hat. Eben jetzt neu sind LG und Samsung, also die zwei grossen dazugekommen. TCL muss ich allerdings sagen, ist jetzt mittlerweile auch ein grosser. Niemand kennt TCL oder die wenigsten, aber ist eigentlich irgendwie der zweit-, drittgrößte TV-Hersteller der Welt, so klammheimlich. Jedenfalls jetzt LG, sagen wir mal LG und Samsung, die zwei bekanntesten, sind jetzt auch neu dazu. Das ist so ein bisschen die grosse. Alles andere, was gesagt wurde, ist, ja, 8K, Micro-LED, der neueste Prozessor, der macht jetzt irgendwie, der denkt wie ein Mensch, der Prozessor hat jetzt irgendwie statt einem 16 Neuralis, das ist sehr viel, tönt nach Marketing. Ja klar, die Fernseher werden einfach jedes Jahr wieder ein bisschen besser, ein bisschen effizienter. Aber so für mich das, was ich würde jetzt rausnehmen aus der ganzen Präsentation, ist, okay, LG und Samsung machen jetzt auch Mini-LEDs, der Rest ist as usual und so richtig auf den Putz gehauen hat niemand.
Aber das ist genau das, was ich meine, gell? Es ist wie so, es tönt alles recht lässig, aber es ist alles so, ja, sehen wir denn, ob es gut ist. Du bist nicht dort und kannst es selber sehen.
Nein.
Oder musst du ausprobieren, ja. Oder so, da ist das, was mir fehlt.
Das ist klar, gerade im Fernsehen kannst du natürlich nicht anschauen. Ja. Obwohl, eben, das hätte der Luca auch schon viel gesagt, die sind dort dann aber schwer zum
einordnen. Ja, ja, sie zeigen gut, das natürlich ist immer...
Das ist schon bei uns im Showroom doch so. Oder?
Ja, das ist immer perfekt optimiertes Material, das für den Fernseher jetzt gerade irgendwie mega gut ist. Und,
dann stellst du dir nicht heute rein und nachher ist es natürlich genau nicht so, weil dann einfach die meisten Menschen stellen ja den Fernseher gar nie irgendwie um, aber von dem haben sie ja schon gehabt, oder? Tun nicht irgendwelche Optimierungen machen und so. Und bei den heutigen Fernsehen, ein Kollege hat LG, der OLED, wo du so Fan bist, Luca, da letztens in Betrieb genommen, da bin ich zu ihm, weißt du, mit der Xbox haben wir geil gamen und so, bis wir das Zeug mal richtig zum Laufen gebracht haben und alle Optimierungen. Und dann stellst du dich um, dann ist aber Dolby Vision und nachher tut's aber, kannst du die Einstellung nicht mehr machen. Und so. Ja,
Picture Mode, das ist auch immer der Rückschluss.
Das ist mühsam. Gerade bei den Fernsehs, das kann ich noch kurz ergänzen. Ich habe noch interessant gefunden, das ist zwar absehbar gewesen, aber dass Stadia und die GeForce Now kommen als App für die LG-Fernsehs. Sie haben dann auch noch ergänzt, dass es dann nicht nur für die 2021 Modelle, sondern auch für die letzten Modelle kommen, die 2020.
Mhm. Okay.
Und
das ist
zuerst
cool,
kommt die Stadia-App und dann GeForce Now. Und dann bei Stadia kannst du wirklich den Controller direkt connecten.
Das ist cool.
Du hast aber gesagt,
die Schweiz gehört nicht unter den genannten Ländern, steht da in den Notizen.
Genau. Ja, ich habe bei der Auflistung, ich habe sie aber auch bei nicht von einer offiziellen Pressemeldung, aber die eine, die habe ich jetzt gelesen, auf der einen Webseite haben sie einfach die Länder aufgelistet gehabt, wo die App angekündigt worden ist und dort ist die Schweiz nicht drunter. Es sind etwa, weiß auch nicht, 12 Länder gewesen oder irgend so etwas. Wieder auch unsere Nachbarn. Und wirklich mal schauen, ob sie einfach dort nicht aufgelistet haben.
Ja, wobei, Google kennen wir das ja doch irgendwie ein bisschen, dass ihre Produkte bei uns ein bisschen später kommen.
Ja, nur da ja, würde es jetzt Google, mehr, da wäre es jetzt aber mehr eigentlich LG, oder? Weil ich meine, Stadia gibt es ja jetzt in der Schweiz. Stimmt. Und dann, wenn sie eine App machen für einen Fernseher, dann hätte ich jetzt gesagt, müsste LG da sein, was blockiert. Aber sehr komisch. Verstehe ich auch nicht, wieso das dann nicht für alle ausrollst.
Ich tue mal nachfragen. Ich tue mal bei LG nachfragen. Vielleicht geben sie mir ja noch eine Antwort.
Nochmal schnell, wie funktioniert es denn bis jetzt, GeForce Now und Stadia?
Du brauchst für Stadia Chromecast Ultra, um es auf einem Smart TV zu brauchen. Oder mit dem Nvidia Shield, wenn du dir die Stadia-App sideloadest. Offiziell gibt es sie immer noch nicht. Auf Nvidia Shield oder auf dem Google TV gibt es noch nicht, die App. Aber eben, du kannst sie dort einfach installieren. Also auf Android-TVs kannst du sie eigentlich einfach installieren. Eben, per Sideload. Und GeForce Now geht es nur auf dem Nvidia Shield.
Okay.
Wenn du aus dem Fernseher willst, soviel ich weiss. Dann, was habe ich noch? Ja, das eine finde ich mir kuriose Gründe, habe ich das geschrieben. Fossil sind ja die ganze Zeit neue Smartwatches, Android-Smartwatches herstellen. Sind ja einer der wenigen Hersteller, die es überhaupt noch gibt, die Android-Smartwatches macht. Jetzt haben sie wieder diverse vorgestellt, mit LTE und so. Und immer noch mit dem alten Qualcomm-Chip. Das verstehe ich einfach nicht. Die müssen irgendeinen Markt gefunden haben von Leuten, die Uhren kaufen, aber noch offenbar völlig scheißegal ist, dass die immer so träge und langsam sind.
Ich kann dir sagen, wer die Leute sind im Fall. Ich kann dir sagen, wer die
gibt es doch gar nicht.
Die gibt's, von denen gibt es mega, mega viel im Fall. Und das sind Leute, die gehört haben, dass Smartwatches cool sind. Aber keine Ahnung davon, also keine Ahnung vom Konzept. Also ich wüsste einfach, dass sie lesen, kannst du SMS und WhatsApp und so, oder?
Ja, das ist das.
Cool. Aber dann gehen sie an und sagen, ich würde mir nicht müssen, so einen Ziegel als Handling können schnallen. Ja. Oder dann bist du recht schnell weg von so Sachen wie Garmin-Watches und so Zeug und Sachen. Also, weißt, ja, und dann bist du halt schnell bei Fossil, weil Fossil achtet sehr stark aufs Design. Und darauf, dass
ja, es das ist. Das ist genau das, weil wir sind so ein bisschen Deformation professionell und wenn es nicht höher, schneller weiter und nicht alle halbe Jahre ein neuer Chip rauskommt, dann ist für uns alles alte Hafenkäse und so. Aber mein Dad oder meine Mom, die finden dann einfach lässig, dass sie ein bisschen Schrittzähler haben und irgendwie, das interessiert die nicht. Oder?
Genau.
Ja. Ich glaube, das ist der Market. Oder?
Ja. Offenbar. Eben, weil ich habe ja immer noch da im Video gesehen, die sieht ja gar nicht spektakulär aus, das ist die TicWatch Pro 3 oder irgendwas. Das ist die einzige, die der neue Qualcomm 4.1 drin hat.
Ja, und das bist jetzt aber du, oder?
Ja, nein, aber ich habe die nur zum Testen. Ich habe die auch nicht gekauft. Für das sieht sie mir einfach hässlich aus.
Das ist schon erst ein Fossil.
In zwei Jahren bringt ein Fossil vielleicht auch mal eine mit. Ja. Na gut, so wie die aus Rausenballern kommt das gleich. Die letzten Sachen, finde ich, kann man so ein bisschen zusammenfassen, das meiste. Also einfach, weil Nvidia und AMD und Intel, die haben einfach alle ihre neuen CPUs und GPUs für Laptops vorgestellt. Also eben Nvidia mit der RTX 3060 und eben die ganze 30er-Serie, wo dann auch diverse Laptops und so Hersteller die gebracht haben. Ab dem 26. Januar sollte die kommen, aber ich glaube, Verfügbarkeit ist wieder hure mies. Was bei Nvidia noch spannend ist, sie haben jetzt dort auch ihre Alternative zu dem AMD Smart Access Memory vorgestellt. Das ist schon das, wo du, wenn du eine Nvidia-Grafikkarte und einen Prozessor hast, dann kannst du dort...
Ein AMD, sorry.
AMD, ja.
Du hast jetzt Nvidia gesagt, sorry.
Ja, AMD, Grafikkarte und Prozessor hast, kannst du das Feature aktivieren und dann kann der Prozessor direkt auf den Grafikkartenspeicher zugreifen und dann geht es den Bottleneck nicht mehr. Und das hat jetzt Nvidia auch, bei ihnen heisst es Resizable Bar, also BAR. Und das unterstützt, genau dort müssen sie allerdings das Mainboard, den Prozessor, Grafikkarte muss unterstützen und dann musst du noch den neuesten Treiber haben. Und das ist bei Intel Generation H&S und einzelne von der 10. Generation. Das Update für die Grafikkarten soll erst aber ab März kommen, eben dann glaub, zusammen mit der 3060er, wo dann irgendwie... Kommt die erst dann? Egal, sie haben einfach gesagt, im März kommen die ersten Updates, also dort geht das offenbar noch eine Weile.
Und nur mit Intel, oder?
Nein, die arbeiten scheinbar auch mit AMD zusammen. Aber dort gibt es noch keine Ankündigung, wenn. Aber die arbeiten tatsächlich mit AMD auch zusammen. Das habe ich interessant gefunden. Ja. Und AMD hat auch ihre RDNA 2, ihre bei Mobile Grafikkarten für Grafikchips angekündigt, aber die kommen erst in der ersten Hälfte 2021. sollen aber auch.
Da sind wir ja eigentlich schon drin.
Wir haben 2020 erfolgreich überlebt.
Die erste, ja, gut, das stimmt. Ja, und den Prozessor haben sie auch neu angekündigt oder vorgestellt mit ihrer Zen 3-Architektur, 8-Kern, wo glaube ich, auch wieder irgendwie abgehen wie ein Zäpfchen. Und dann hat Intel noch nachgedoppelt. Die haben dann noch wieder Tiger Lake. Leckt all die Namen, hey. Tiger Lake, ja. Intel, Tiger Lake,
Frost Lake, ja, ja. Tiger Lake und so.
Ja, ja, egal. Aber der hat einfach noch den Single Core, das Krönli, das hält er sich dort mit seinen 5 GHz noch. Ich glaube, sonst ist aber AMD dort dann auch besser. Ja, und sonst, was ich da gesehen habe, von der CES, viele Laptops und so, aber ja. Ich nicht so viel Spannendes gesehen. Habt ihr dort noch etwas?
Ich habe noch so ein Elektroauto-Panel geschaut und so, aber das ist einfach auch aus eigenem Interesse, weil ich dort ein bisschen investiert habe. Das sind aber noch spannende Canoe heissen die. Und die sind so ein bisschen im Gespräch, ob die mit Apple zusammenarbeiten, weil Apple ja offenbar auch in Elektroauto-Märkte einsteigen. Und die haben eigentlich noch ein geiles Konzept, weil du kannst, die haben einfach so eine Plattform, sie nennen das Skateboard, wo du nachher kannst das Auto quasi modular draufbauen. Irgendwie. Also weißt, die Hersteller können sagen, wir wollen das und danach tun sie einfach, der Unterteil ist überall der gleiche, aber oben kannst du irgendwie, machst einen Lieferwagen, Camper, Sportauto, whatever. Okay. Habe ich eine recht spannende Geschichte gefunden.
Okay. Das ist
Canoe heissen die. Ja.
Canoe.
Ja. Ja. Ja, Apple hat ja jetzt, Hyundai hat ja gesagt, dass die mit denen zusammenarbeiten.
Ja, und Canoe schafft eben mit Hyundai zusammen und darum ist natürlich. Ja.
Ah, okay.
Ja. Und darum ist, wird gewährweiset, weil sie offenbar die Canoe produzieren mit Hyundai zusammen, weil die natürlich keine Produktionsstätte haben, noch nicht. Und dann darum hat man das Gefühl, dass vielleicht Apple dort nachher mit dem Konzept einsteigt. Ja.
Spannend. Dann habe ich noch ein paar Nintendo News. Mm-hmm. Also es hat vor allem der Trailer sehr geil ausgesehen, aber das Super Mario 3D World und Bowser's Fury, das hat ja schon, das ist ein Wii U Game plus der DLC, Add-on, was auch immer, gibt es jetzt als gemeinsames Paket, eben aufpeppelt für Switch, sieht ziemlich geil aus. Also ich habe es auch damals schon gespielt, ist aber halt natürlich so ein bisschen, wie viele Wii U Games, so ein bisschen Untergang, weil halt die Wii U sich nicht gut verkauft hat. Ja. Kannst du dann auch das vierte Koop spielen und es hat ein paar neue Sachen drin, zum Beispiel, dass jetzt der Bowser Jr. auch kann spielen kann. Dann säckelt es ein bisschen schneller, eben sieht natürlich schöner aus. Und was gibt es noch? Es gibt noch eine rot-blaue Special Edition von der Switch, geht auch noch dazu. Und das Ganze kommt schon am 12. Februar. Genau. Muss man sich den Trailer mal reinziehen, sieht, ich habe es gar nicht wiedererkannt.
Ich habe auch gedacht, so, ich habe es nämlich auch für die Nintendo Wii U, Super Mario 3D World mit Ö. Und ich habe gedacht, ist das jetzt ein neues? Gibt es jetzt ein neues 3D oder ist das das Gleiche, wo man schon ist? Ich habe es auch überhaupt nicht erkannt, aber ja, bin mir schon.
Wie unterscheidet sich das von der Odyssey und so dem ganzen anderen Zeug? Ist das mehr so ein bisschen, ich habe es eben nie gegamet.
Ich habe viel mehr Sidescrolling in Erinnerung gehabt.
Genau.
Und habe aber nachher nochmal ein Video geschaut vom alten Game und das ist, es hat schon immer mit der Perspektive gespielt, aber jetzt, wenn du Videos anschaust, auch vom alten, dann sieht es eigentlich ziemlich normal wie ein 3D Mario aus. Es ist aber, ich finde schon, es ist nicht ein volles 3D Mario wie ein Galaxy oder so.
Yeah.
Aber es hat schon, es hat im Fall, eben auch in der Trailer schaust, es hat schon wirklich auch offene Welten und so. Es hat einfach auch, glaube öfters so ein bisschen Pseudo-2D-Level, so
ja. Sich rumhoppst. Es ist vor allem das Level-Design.
Mein Lieblingsbegriff. 2,5D.
Es ist wirklich vor allem das Level-Design, das es ein bisschen ausgemacht hat. Anders als irgendwie das Mario Galaxy oder Odyssey, wo oder wirklich dich in einer 3D-Welt bewegst, ist Super Mario 3D World. Darum heisst es 3D World, weil es ist quasi ein Super Mario World wie damals beim Game Boy, aber in 3D.
Ah,
es spielt also ganz fest aus eigentlich eher 2D-Level-Design, aber innerhalb von dem bewegst du dich dann natürlich gleich 3D. Und die Videos, ob das jetzt wirklich repräsentative Videos sind, die neuen, oder extra ein bisschen so gewählt, damit gerade die drei, also die offenen Perspektiven siehst, dass du das Gefühl hast, es ist völlig ein neues Game. Die neuen Videos sehen aus, wie wenn es Mario eben ein Odyssey wäre oder ein Galaxy, oder wie du dich da wirklich frei bewegst. Aber könnte auch ein bisschen irreführend gewählt sein, die Videos, damit es ein bisschen neuer aussieht.
Ich habe darum eben die alten angeschaut und es ist eben, man muss sich so vorstellen, dass es hat schon eine 3D-Welt, aber sie ist nicht so offen. Oder das heisst, es hat dann eher mal vielleicht irgendwo Wände und so, wo das abkapselt, während wo die alte Odyssey so einfach mehr Spielraum geht. Ja. Aber es sieht jedenfalls wirklich noch geil aus. Also ja. Ich glaube, wenn ich Zeit habe, dann schaue ich sicher noch mal rein, weil ich habe es nie durchgespielt, das alte. Und sieht doch cool aus. 12. Februar kommt das und dann dort habe ich einfach noch einen Nachtrag. Ich bin über das gestolperte Game Charts, also ich sehe die. Und das, soviel ich weiss, misst das nur Verkaufscharts von physischen Games, also keine digitalen. Das hat dann natürlich einen maßgeblichen Einfluss, gerade jetzt in dieser Zeit. Aber trotzdem, hey, dort siehst du einfach, Schweiz ist ja ein hartes Nintendo-Land. Also dort sind irgendwie von Top 10, irgendwie 7 oder so sind Nintendo-Games. Und ich habe dann noch die, so ein paar Wochen zurückgeschaut, auch von letztem Jahr. Hey, weil jetzt in dieser Woche ist das Mario Kart 8 auf Platz 1. Und da habe ich zurückgeschaut, fast immer in den letzten paar Wochen. Zwischendurch schafft es dann mal irgendwie ein, vielleicht das Call of Duty mal eine Woche oder vielleicht mal ein FIFA. Aber im Fall, hey, Mario Kart hat sich unglaublich gut verkauft und auch wirklich all die anderen, weißt du, Breath of the Wild und all die Nintendo Games, ganz krass. Also,
aber was ist denn das krass. was ist das für ein Chart? Ist das ein internationaler Chart oder ist das eine einfach für Schweizer Verkauf oder so?
Die hat auch, ich meinte, die hat auch andere. Gut, jetzt ist die Adresse ein Schweizer Seite, also gamecharts.ch.
Aha. Weil, also ganz ehrlich muss ich sagen, weißt du, mega viele Leute haben mir gesagt, hey, ich habe mir einen Switch gekauft über die Covid-Zeit und so für den Lockdown und so. Auch jetzt wieder, weißt du. Mhm. Mega viele gesagt, hey, jetzt hol mir einen Switch oder ich habe mir eine geholt. Und jeder Einzelne oder jede Einzelne hat das Mario Kart gekauft, weil es einfach. Und das ist halt dann schon substanziell, oder? Wenn die Verkäufe, oder?
Ja, offenbar. Also da ist Mario Kart 8 Platz 1, dann kommt es FIFA 21. Ah, jetzt bin ich ja in der letzten Woche, jetzt kommen wir mal auf die aktuelle.
Ring Fit, ja.
Eben genau. Mario Kart, Ring Fit, FIFA, Animal Crossing, Super Mario 3D, Mario Party, Mario Bros., Minecraft, auf der Switch, Worldwide Games, die 51, total Schiss Game, auf der Switch und dann Breath of the Wild. Das heißt, von da sind es. Außer ein Game für die PS4. Das ist alles.
Also ich habe das mehr oder weniger erklärt. Das ist krass. Also ein bisschen als einer, wo nicht, also das, wo eigentlich als nicht Gamer durchgeht.
Krass, Mann.
Und zwar ist das so, also wenn ich mir jetzt eine Switch will kaufen, ich will auch Mario Games nehmen, weil die mag ich mich erinnern, wo ich klein war. Weil zum Beispiel Ghost of Tsushima sieht jetzt super geil aus und ist wahrscheinlich auch ein richtig geiles Game und du hast es nicht gesehen und alles. Aber ich kenne es nicht, es sagt mir nichts. Also ich weiss wie nicht, was ich erwarte, und irgendwie eine recht eingefleischte Gamepress erzählt mir, dass es das Grossartigste ist, was sie jetzt gibt und so, aber...
Hallo?
Ich glaube, der Simon gehört uns nicht
mehr. Ich habe noch irgendwie nicht mehr gehört vorne.
Es ist wie so, ich bin mir ziemlich sicher, dass also die ganzen Mario-Games und so sind so ein bisschen Einstiegsdrogen. Und wenn du einsteigst in eine neue Konsole, dann brauchst du halt eine Einstiegsdroge.
Ja, aber...
Nein, gut, es geht ja nicht unbedingt darum, dass sich Nintendo Games am besten verkauft auf Switch, ist mir auch klar, weil das sind auch die besten. Aber grundsätzlich, das hat ja wieder gezeigt, wie krass sich die Switch verkauft. Aber das hat, klar, man weiß das eigentlich auch.
Und du sagst ja auch, es ist ja, glaube ich, wirklich die physisch verkauften Games. Und jetzt weiss ich nicht, eine Switch, wie viel Online-Speicher er hat. Oder wer ist der typische Switch-Käufer-Besitzer? Ist das einer, der sich Games eher digitale Version abladet? Oder kauft man sich von einer Switch eher die physische Version, wenn du vielleicht eine Playstation oder eine Xbox hast oder einen PC, dann ist dort heutzutage mit all diesen Möglichkeiten zum Games digital purchase und dann installieren, ist vielleicht auch eher so, ja, ich kaufe mir jetzt nicht mehr ein physisches Playstation 4 Game. Also, ja.
Ja,
das hat sich an.
Ich wollte nur sagen, die Liste würde garantiert anders aussehen, wenn wir alle Verkäufer zusammennehmen. Dann hätte ich immer noch sehr, sehr viel überzeugt. Dann wäre immer noch ein Drittel mindestens Nintendo. Oder mehr, aber dann wäre garantiert PC-Games und Konsole-Games drin, weil PlayStation sind so, glaube ich, keine 50%, wo sich das digital
kauft. Bei Nintendo extrem viel Leute kaufen. Wie viel kaufst du dir dort digital?
Okay.
Also wie viel, ist das eine Plattform, wo man sich auch Games digital kauft?
Ja, aber
also, oder sind auch, vielleicht auch eher so das jüngere Publikum oder Familien, wo jetzt nicht so techy sind wie wir, wo sich einfach noch gewöhnt sind, das.
Aber einen Store bedienen kann ja jeder auf dem Handy und das ist beim DT auch gut.
Ja, aber wenn du Switch kaufst, und dann hast du Mario Kart gerade daneben und du kaufst eh Einstiegsdrogen, oder? Also es bietet sich an.
Kann sein, ja.
Hey.
Also da, ich glaube, bei so Sachen darfst du nicht unterschätzen, wo Sachen physisch rumstehen.
Also. Hey, absolut, absolut. Dann noch die letzte News, wo wir ein paar Sachen zusammengefasst haben, und zwar geht es um Star Wars. Dort ist nämlich, es hängt eigentlich alles mit dem Gleichen zusammen, dort hast du, glaube ich, die EA hat
hätten
ja
einen Deal mit... immer noch. Es ist, der Deal ist 2000, es ist ein exklusiver Deal, dass sie EA exklusiv Star Wars Games entwickeln und verkaufen. Und der ist 2013 gemacht worden und gilt laut den offiziellen News 10 Jahre, sprich bis 2023.
Das heisst, dann ist schon Disney gewesen. Disney hat EA das zugeschanzt.
Genau.
Genau, aber dann ist, aber der Deal ist ja jetzt ganz offenbar abgelaufen, weil, oder zumindest haben sie dann neu verhandelt, weil jetzt hat es mit Ubisoft sind nicht, nein, das sind gar nicht die Ersten gewesen. Die Ersten sind Bethesda, wo doch, das geht. Nein, stimmt, sorry, das ist nicht gleich, dann geht das mit LucasArts. Das ist alles ein bisschen.
Ja, jetzt,
nicht
noch fangen wir mal von vorne an.
Das ist schon recht einfach verständlich.
Es geht alles um Disney, so muss man es irgendwie sagen. Weil denen gehört halt leider alles. Und genau, aber jetzt bleiben wir kurz bei Star Wars. Und zwar hat Ubisoft ein Star Wars MMO angekündigt. Und zwar entwickeln wir jetzt Massive Entertainment, oder die The Division entwickelt haben. Und man weiß sonst eigentlich noch nichts dazu, aber bin ich wieder gespannt. Ich habe das letzte, wo den EA aber tatsächlich gemacht hat. Nein, respektive sie waren der Publisher gewesen. BioWare hat es gemacht. Die Old Republic hat es, glaube ich, geheißen. Sehr geil gefunden. Sehr geil gefunden. Darum easy. Also ja, bin ich für ein Star Wars MMO, und ich finde auch die Entwicklung sehr geil.
Dann, man weiß ja nichts, aber das wird nicht ein MMO. Man weiß ja nichts. World of Warcraft MMO, das wird einfach so ein Looter-Shooter, oder?
Keine Ahnung, aber bis jetzt hat niemand Grosses hat mir je ein
WoW MMO gemacht. Ja, die Old Republic ist ja so gewesen, oder?
Wäre ich jetzt auch nicht davon ausgegangen. Das hat man aber eins
von den letzten. Das andere ist vor Star Wars Galaxies gewesen, ich glaube, es existiert sogar, oder ist es mal eingestampft worden?
Die haben aufgehört, aber das ist
extrem lang.
Ich habe gemeint, es hat aufgehört im Fall.
Das war von Sony gewesen, oder?
Ja, das ist abgefahren gewesen.
Ja, das ist von Sony gewesen.
Das könnte sogar sein. Darum habe ich es dort verwechselt, weil es hängt alles mit Disney zusammen. Und Lucasfilm, weil eben, die haben halt auch Star Wars, oder? Dort hat es mal die Firma gegeben, wir haben es vorher noch kurz angeschaut, ist auch nicht ganz einfach. Es gibt LucasArts, die Adventures früher gemacht haben. Dann gibt es Lucasfilm Games, hat es auch früher gegeben. Und dann, wo Disney, also genau, Lucasfilm gibt es, oder? Das sind die, die Filme machen. Dann gibt es Lucasfilm Games und dann hat es noch LucasArts gegeben. Und das haben sie dann, wo Lucas Disney das übernommen hat, haben sie das eingestampft. Und LucasArts haben sie eingestampft.
Nein.
Lucasfilm Games.
Nein, aber das ist aber einfach der Name LucasArts, dass es LucasArts geworden ist. Da habe ich auch vorhin gerade nachgeschaut. Von 1982 bis 90 war es Lucasfilm Games. Dann ab 90 war es LucasArts. Die haben auch X-Wing vs. TIE Fighter, Jedi Knight, all das ganze Zeug haben die gemacht.
Ja, okay.
Absolut mein Lieblingsentwicklerstudio war damals. Ist übrigens die erste Webseite, die ich im Internet aufgerufen habe, ist die Webseite von LucasArts gewesen, wo ich bei meinem Götti, der das Internet hat, mit einem 8K Modem oder was auch immer. Dann sind wir auf die Webseite und dann war die eben so grafisch komplex gewesen, dass es sich gar nicht richtig geladen hat. Und dann hat er gesagt, du, es kostet zu viel, da müssen wir weg.
So geil.
Das weiss ich noch. Das ist meine Story. Bist du wahnsinnig? Schau mal all die Bilder an. Und das ist meine Story zu LucasArts. Darum ist mir das auch sehr wichtig. Und darum bin ich auch sehr hässig gewesen, wo Disney nachher George Lucas das abgekauft hat und einfach mal eingestampft hat und da den Deal mit EA gemacht hat.
Muss aber dazu sagen, dort hat schon niemand mehr von den ursprünglichen Dingen hat dort noch geschafft.
Der, wo die ganzen Ding gemacht. Tim Schafer, und das ist ja schon längst weg.
Tim Schafer. Und darum auch jetzt, also die einen haben geschrieben, es ist zurück, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also es ist einfach sozusagen der Brand ist zurück, aber es gibt kein Entwicklerstudio. Aber die rechte Verwalter, man hat es ja vorher natürlich auch schon gegen irgendjemanden so natürlich verwaltet, aber eben glaube auch nicht so wirklich aktiv. Darum ist es schwierig gewesen für Leute, die irgendwie vielleicht mal eine Fortsetzung machen wollen, von irgendeinem Game, wo jetzt alles Disney gehört, hat es schwierig gehabt. Potenziell wird jetzt das einfacher. Und eben zwei Sachen, ja, mal eins haben sie jetzt mal offiziell zurückgebracht, das ist das Indiana Jones Game, oder kommt. Und das wird eben entwickelt von Bethesda, respektive eigentlich von Machine Games.
Ja.
Das sind die Wolfenstein Games gemacht hat.
Auf Nazis. Wussten,
dass viel ballert wird.
Ja.
Ja.
Auf Nazis, genau, das können sie ja. Und ja finde ich cool. Ich meine, ich habe das Gefühl, das letzte Indiana Jones Game
ist der Film, was sie da mal rausgebracht haben, wo da der Shia LaBeouf und der Kühlschrank.
Keine Ahnung. Ich kann nicht. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein seelenloses...
Es gibt aber eins.
Ja, das war eines der ersten Games, Indiana Jones 3 und nachher hat es noch das 4 gegeben, The Fate of Atlantis.
Genau.
Das sind die Point-and-Click gewesen und
ja.
Das ist meine Kindheitserinnerung. Weißt? Dort habe ich weiß noch genau, wo ich nicht habe können weiter und so, weil ich aus Versehen nicht gesehen habe, wo das ich muss klicken und so. Und das, wo ich bezweifelt bin, tagelang und die hast du noch nicht ins Internet können schauen. Mhm. Und wenn jetzt die kommen, die Wolfenstein machen und das Indiana Jones Game machen, dann bin ich einfach schon wieder raus. Weil ich will das fucking Point and Click Indiana Jones mit dem Humor von damals und sonst nichts.
Jawohl, ich verstehe. Ich will Monkey Island.
Das gibt es halt nur. Ja, dort sind die Rechte. Also, viele wissen, sind jetzt die wieder bei Double Fine?
Double Fine wäre schon eine Firma vom Chef.
Ach, das ist zu sagen, da waren ja mehrere involviert. Ja, aber der Tim Schäfer war dort auch nicht der Hauptchef, sondern es ist sein anderer Kollege, da fällt mir sein Name gerade nicht ein. Aber weiss ich ehrlich gesagt echt nicht, wie es dort mit der Recht aussieht. Aber ich fände es auch mega geil, wenn es dir mal eins gibt. Aber muss Adventure Games machst du nicht viel Geld drum. Für Disney. Finde ich nicht so spannend. Aber egal, Hauptsache einfach, die spannendste News ist wirklich, dass die verdammte Star Wars Lizenz jetzt offenbar wieder rum ist. Und nicht einfach nur EA gehört, wo in 10 Jahren
vier Games oder drei Microtransactions.
Vier, glaube ich. Die Battlefront, die sind ja, aber auch jetzt rein von der Qualität, die Battlefront, die sind easy gewesen.
The Fallen Jedi Order, Jedi Order auch, Fallen.
Ja, grossartig.
Grossartig.
Ist easy VR.
Und das Rogue Squadron, das ist easy, das ist noch cool gewesen, aber eben, das ist dann
auch. Ja, es ist, ich frage mich immer noch, also sind im Moment einfach wirklich alle ein bisschen am Wehrweisen, was mit der mit dem EA-Deal läuft, weil es gibt, niemand hat gesagt, die EA-Deal sei abgelaufen. Das Einzige, was man weiss, er läuft theoretisch bis 2023. Wir haben aber jetzt wegen die Ubisoft-Meldung von dem Ubisoft-MMO, wir haben gut, eben das andere ist Indiana Jones, hat in dem Sinne also nichts mit Star Wars zu tun, aber es sind sich die Leute schon ein bisschen am Fragen, so, ja, was läuft jetzt mit dem EA-Deal? Heisst das jetzt, er ist definitiv abgelaufen oder nicht? Letzten Sommer hat ein EA-Vorstandschef noch gesagt, nein, die Beziehungen sind absolut robust und wir wollen das sogar noch ausbauen und so. Also es ist völlig im Moment ein bisschen Wehrweisen, was mit diesen Dingen ist. Ja, das neue Indiana Jones Game kommt. Ich schlage noch schnell die Brücke zu der Filmwelt, weil ich habe heute Morgen gerade noch frische Gerüchte gelesen zum Thema Indiana Jones. man weiss ja, dass ein neuer Kinofilm in Planung ist für Juli 2022. Dann soll er ins Kino kommen. Nach wie vor mit dem Harrison Ford, stolze 78 Jahre alt, in der Hauptrolle. Die Regie wird von James Mangold geführt. Also für mich aktuell einer von meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Er hat Ford vs. Ferrari zum Beispiel gemacht oder auch Logan. Zwei von meinen absoluten Lieblingsfilmen von den letzten Jahren. Und Gerüchte, die jetzt heute neu rausgekommen sind, ist, dass Disney tatsächlich schon voll jetzt auch in Indiana Jones reinschiesst. Das heisst, sie planen mehrere Spin-off-Filme, eine Disney-Plus-Serie und einen Zeichentrick-Film. Und ich sage mal, Detail tönt nach Disney, nach etwas, was Disney machen würde. Ich würde aber jetzt noch nicht die Gerüchte allzu, wie soll ich sagen, noch nicht zu viel Gewicht verleihen, weil zu diesen Gerüchten gehört auch, dass in Zukunft Harrison Ford soll durch, also mit einem Spin-off-Film oder Serie, wie auch immer das vorgesetzt wird, dass er dann durch einen Chris Pratt soll ersetzt werden. Und das ist etwas, das Gerücht gibt es irgendwie schon seit 4 Jahren. Und ich habe das Gefühl, das klingt mehr nach Wish-Fulfillment als nach etwas, wo wirklich könnte sein, weil wenn etwas so lange immer gesagt wird und es so lange von allen Seiten dementiert wird, ich glaube jetzt da 3-4 Jahre später, das klingt für mich wirklich einfach, wie wenn jemand gefunden hat, das wäre jetzt super geil, ich konstruiere jetzt ein Gerücht um das herum. Der Frank Marshall, der historische Indiana Jones Produzent oder einer der Mitproduzenten, hat auch eigentlich gesagt, erst vor einem Monat oder so, es gibt nur einen Indiana Jones und das ist der Harrison Ford, also mal schauen. Ich sage aber, wenn ich höre, Disney macht ganz viel Spin-off und Serien und Zeichentrickfilme zu Indiana Jones, das klingt nicht unrealistisch. Das ist absolut realistisch. Ja.
Und der Harrison Ford kann das auch noch ewig
machen. Nein, glaube ich nicht.
Meine Stimme
total.
In den Mikrofon reinreden.
Genau.
Stirbt einfach nie. Ich kann nur einen Nachtrag. EA hat wirklich gesagt, sie arbeiten auch immer noch ein Star Wars Projekt.
Das können sie.
Das heisst wirklich einfach, aber der Exklusivdeal ist einfach offenbar weg. Aber sie haben nicht irgendwie die Lizenz, haben sie trotzdem noch. Sie können das auch noch Games machen. Und machen es auch. Ich meine, logisch, das Jedi Fallen Order, die kommt ja auch in Fortsetzung. Oder? Ich glaube, das haben sie ja schon angekündigt, oder? Meinte ich. Alright, dann lass mich zurück meine Notizen schauen. Dann kommen wir doch noch in unser Big Screen Segment.
Ja, also WandaVision ist eigentlich nur eine kleine Ankündigung zu. WandaVision geht am 15. Januar los auf Disney Plus, also ab morgen. Und ich kann wählen eigentlich nur ankündigen, dass ich auch da wieder Folgenbesprechungen mache. Jeden Freitag, wenn die Folge draus ist, werde ich irgendwann mal im Verlauf dann noch meinen Senf dazugeben. Das habe ich schon bei The Mandalorian gemacht. Das ist bei euch sehr gut angekommen. Die Leute haben Freude gehabt, fleissig mitdiskutiert. Und also ich lade euch alle wieder ein, dabei zu sein, wieder mit zu diskutieren. Es macht immer huren Spass. Also, ich tue mich dort auch mal in den Kommentarspalten genüsslich mit euch austauschen. Und darum, ja, dann schauen wir mal, wie das MandaVision wird laufen. Die erste Marvel-Serie, also ich sage mal die richtige Marvel-Serie, wo jetzt kommt. Die anderen sind ja die auf Netflix, sind ja wie so die Nebenfiguren gewesen, die theoretisch in dem Marvel Cinematic Universe spielen, aber eigentlich nie wirklich damit interagiert haben. Und da haben wir jetzt ja wirklich das erste Mal die Kinofiguren von der Kinoleinwand, die jetzt so in der Serie kommen. Ich bin mega gespannt auf WandaVision. Trailers.
Wer ist? Komm.
Die spielt nach all diesen Filmen. Also die spielt
vor diesen Filmen.
WandaVision ist quasi die direkte Fortsetzung von Endgame. Und das Schöne ist an den Trailer, es ist absolut nicht wirklich, du kannst im Moment gerade absolut nicht wirklich sagen, was für ein Typ Serie das will sein. Es sieht sehr Virgil, sehr Mindfuck-mäßig. Also du siehst immer die Wanda und die Vision, wo ja theoretisch. Ich hoffe, ich spoilere nicht. Infinity War ist jetzt irgendwie schon fast 2 Jahre her. Der Vision ist eigentlich tot. Und in dieser Serie ist er aber irgendwie wieder am Leben. Aber sie leben irgendwie wie so ein bisschen à la Truman Show oder wie hat der andere geheißen? Der Schwarz-Weiß-Film mit dem Tobey Maguire. So wie in einer 50er-Jahr-Sitcom-Serie. Pleasantville, genau. Ja. So ein bisschen dem 50er-Jahr-Ding. Ja, und irgendwie, es sieht zuerst ein bisschen nach Sitcom aus. Und natürlich ist es aber kein Sitcom. Alles ist irgendwie sehr weird. Und ja, Trailer lehnt einem irgendwie nicht wenig Schluss zu.
Ich habe so eine Vermutung. Und zwar hat es in den letzten paar Jahren eine Comicserie gegeben von Tom King, wo The Vision mit. Er hat einfach eine normale Familie gründen. Dann hat er eine Frau und 2 Kinder und so. Also es ist, ich glaube, gerade weil das einer der besten Comicbook-Runs der letzten Jahre war, dass dort recht viel Inspiration daherkommt. Und ich glaube, im Fall, ich vermute, in einem Trailer habe ich so einen VR-Plot gesehen, dass das alles gar nicht die echte Welt ist. Dass sie im Prinzip...
Ja.
Das würde ja auch Sinn machen von der Optik. Ich habe der Vision ist in diesen Filmen so scheiß langweilig gewesen. Ich habe die langweiligste Figur gefunden von all denen. Der ist einfach so neben dem Bogenschütz-Dude, der ist auch kacke gewesen. Aber der ist einfach. Der Vision ist vor allem, der ist doch irgendwie entstanden aus irgendeinem Gugus, nicht? Der ist doch einfach irgendwie plötzlich da gewesen. Da ist so viel Gugus passiert in diesen Filmen. Aber der ist meinst? Einfach mal nicht da gewesen, und dann ist er irgendwie
Der Ultron hat den perfekten Mensch erschaffen, also eine Art Symbiont oder wie sagen wir das, ein künstlicher Mensch, ein Synthesoid, wo eben der Vision ist und zum Leben erweckt wurde, ist der Vision durch den Mind Stone, der Gali Infinity Stone. Und aber der Thor gekommen und hat irgendwie noch ein bisschen drauf rumgeblitzelt und dann ist ein bisschen Shit passiert.
Genau so. Genau, ich habe gewusst, das ist irgendein Gugus gewesen.
Und er ist irgendwie so.
Und dann plötzlich ist
nicht
so böse,
wie der Vision in sich erhofft hat, sondern irgendwie, ich sag mal, wirklich so der perfekte Mensch, der perfekte
Mensch. Er war ja voll der Menschenfreund gewesen.
Mhm, genau, und seitdem ist er ein bisschen da.
Ganz ehrlich, als jemand, der noch nie einen von diesen, also keinen von diesen Marvel-Filmen gesehen hat, außer dem mit dem lebenden Baum und dem Fuchs.
Waschbär ist der Trottel.
Ja, habe ich jetzt einfach schnell 10 Minuten, einfach hätte ich auch Chinesisch hören können. Das wäre mal noch gute, das wäre eine gute Rubrik. Jede Woche schaue ich einen Marvel-Film und erzähle euch dann am Schluss, was passiert ist. Wie fändet ihr das?
Das wäre
Damit ich einfach ein bisschen Catch-up spielen muss. Ich komme immer bei diesem Ding. Und dann können wir noch weitermachen mit Harry Potter, habe ich nämlich auch keinen gesehen.
Ich finde, du hast noch nicht so viel verpasst. Ja, aber ich meine, wenn du Zeit hast, kannst du dir das immer geben.
Ja, mal der mit
dem Dr.
Strange habe ich mal geschaut. Da bin ich aber nach einer halben Stunde eingeschlafen. Und der mit dem mit der Krallenhand, der da im Atombunker aufwacht, da habe ich auch mal geschaut. Welchen ist das? Logan. Logan, ist das ein Logan? Wo ist das der im Atombunker aufwacht?
Das ist, glaube ich, der Wolverine im Fall.
Teil 2.
Was heisst der einfach Wolverine?
Ich glaube, das ist der Film, der wo wirklich Wolverine... Oder? Auch von James Mangold, aber der, wo er vor Logan gemacht hat.
Nein, ist irgendwie so ein komischer Roboter, so ein Roboter-Ninja gekommen.
Ah, da weiß ich doch jetzt einfach nicht mehr.
Samurai,
das
ist Roboter alles, Samurai.
Das Silver Samurai.
Ich habe auch noch schnell etwas für den Big Screen, 2 Sekunden, so schnell. Nur, es läuft jetzt gerade auf Sky, ist mir gerade ein Sinn. Es heisst Industry, ist ein recht eine coole Serie über, wir kommen wieder in die Realität zurück, Achtung, über so junge Investmentbanker, die so gerade nach dem Studium frisch erpresst, die so quasi das erste so ein Probejahr haben bei einer Investmentbank in London und dann sich dort müssen bewähren. Und es ist darum recht cool, weil es von zwei ehemaligen Investmentbankern geschrieben wurde, ein Drehbuch. Das heisst, es ist in Anführungs- und Schlusszeichen recht realistisch und die Jungen werden dort einfach durch die Maschine durchgespült, inklusive Drogen, viel Sex, natürlich ist eine HBO-Co-Produktion mit BBC, darum hat es auch natürlich einen nötigen HBO-Softporn drin. Drogen, Sex, Exzess und auch Fehler, die es dort begönnt. Und du siehst mal, wie das so läuft aus so einem Trading-Floor. Und ist wirklich sehr empfehlenswert. Hat Spass gemacht zum Schauen und ist, glaube ich, die zweite Staffel auch schon wieder in Auftrag gegeben. Weil es endet natürlich dann mit einem schönen Cliffhanger, wo du dann richtig Freude hast. Aber nicht, also ja, wirklich sehr empfehlenswert. Industry heisst es, wenn ihr Bock habt auf etwas, wo nicht mit irgendwelchen Händchen, wo geile Steine drin sind und so.
Also
Suits habe ich wahnsinnig eklig gefunden. Suits habe ich wahnsinnig eklig gefunden als Serie. Und das ist viel, viel realer. Ich weiss, es erinnert an Suits, wenn du es so hörst, aber es ist viel, viel realer, auch vom wie es aufgenommen ist, vom Soundtrack her. Was ein sackstarker Soundtrack, wirklich. Ja. Also es ist wirklich viel mehr Drama. Ja. Suits ist ja noch mehr so ein bisschen Comedy, oder? Und so ein bisschen... Ja, nein, also das hat nichts mit dem zu tun.
Aber das ist wirklich
sehr gut gemacht.
Einer hat schon ganz kurz den Soundtrack, ich bin jetzt in der dritten Staffel Star Trek Discovery am Schauen. Der Soundtrack ist wahnsinnig schlecht gelöst. Es hat irgendwie die ganze Zeit volltüdelt mit irgendwelchem Scheiß. Es ist nie einfach nur Ruhe.
Das funktioniert eben nur dann, wenn es so gemacht ist wie bei Industry, wo der Soundtrack mega subtil ist. Das hat so ein bisschen ein Vibe von dem ganzen The Social Network, wo ja der Ding gemacht hat, Atticus Ross und da der von Nine Inch Nails. Und das ist mein Lieblingssoundtrack von einem Film, weil wenn ich sage, das ist mein Lieblingssoundtrack, dann haben Oscar gewonnen dafür, sagen alle, der mag mich gar nicht mehr erinnern. Aber er macht einfach immer so ein uneasy Gefühl im Hintergrund. Und so, das ist so, wenn das den Effekt willst du erzielen, finde ich einen Soundtrack, ja. Wenn dich an einen Soundtrack erinnert, weil er dich irgendwie nervt, dann ist es komplett falsch, oder? Und so bei den Ami-Filmen ist ja dann meistens so ein bisschen mit Pomp und so ja. Ein bisschen das ganze Zeug und so orchestral und so. Das hat man einfach schon 100 Mal gehört und das ist eigentlich gar nicht mehr spannend. Und darum finde ich so ein Soundtrack, wenn es raussteht, finde ich es, weil es dir nicht auffällt, aber dir so ein uneasy oder ein happy Gefühl gibt und man kannst dich nicht daran erinnern, dann ist er gut. So.
Okay. Sky. Das ist Sky Industry, wo auf HBO laufen. Respektive Sky läuft. Okay. Dann habe ich noch ein Game zum Abschluss. Ein Indie-Game, Airborne Kingdom. Und das ist so ein, ich finde es ein recht chilliges Game. Es ist ein Aufbauspiel. Du bist eben ein fliegendes Königreich. Also du hast es ist ein arabisch angehaucht. Du mit so Tilt-Shift-Effekt. Du bist halt wirklich in deine schwebende Plattform mit so einem Propellerantrieb. Fliegst du über eine Landschaft und du bist in so einer Welt, wo du das letzte, glaube ich, auch fliegende Königreich und versuchst dann die anderen, die alle am Boden leben, wieder zu vereinigen und für die kannst du so Quests machen. Du fliegst dann eigentlich primär über die Karte, kannst Ressourcen sammeln, dann fliegen deine Flüge ab und gehen Holz holen oder Kohle, um deinen Reaktor, also deine Propeller antreiben. Und du findest dann diverse Ressourcen, die du kannst verarbeiten für irgendwie Stoff. Und du hast, wie es halt immer ist in diesem Game, deine Bevölkerung hat dann auch mehr Bedürfnisse. Irgendwann ist es Licht und Tempel oder Moscheen. Und alles, was du baust, drückt natürlich, sorgt für mehr Belastung. Oder? Das heisst, brauchst du mehr Auftrieb, dann musst du wieder einen Propeller bauen. Aber die Leute leben nicht gerne neben irgendwelchen Kohlekraftwerken oder neben den Propeller. Das heisst, du musst immer ein bisschen platzieren und dann musst du schauen, dass das nicht kippt, deine Plattform. Dann musst du wirklich immer so ein bisschen richtig platzieren, weil wenn es schräg liegt, dann werden es unglücklich, die Leute. Und das ist auch noch witzig und dann kannst du natürlich dann auch mit Skilltree entwickeln, dass die Häuser kannst dreistöckig bauen oder deine Warehäuser, also deine Warenhäuser. Und dass weniger Sprit braucht, dass du schneller produzierst und so. Der typische Kreislauf halt, wie man es im Civilization und wo auch immer kennt. Und das ist halt einfach witzig, du kannst dir frei eigentlich das bauen auf deiner Plattform, halt von innen nach außen, logischerweise, oder innen dran ist wie deine Basis. Ich bin auch schon mal abgestürzt, dann ist, als ich über irgendein Wasser gefahren bin, ich wirklich, nachher ist mir der verdammte die Kohlen ausgegangen. So und dann bist du einfach abgestürzt und noch genau nicht gespeichert gehabt. Und sonst, es ist wirklich, ich finde es sonst so chillig. Es hat, weißt du, wenig, wahrscheinlich nicht Civilization, wo du bekämpft wirst und so. Du bist wirklich einfach ein bisschen rumfliegen, holst deine Upgrades, bist eigentlich immer im Ressourcenmanager. Du musst einfach immer im Auge behalten, dass du genug Essen, Wasser und Kohle hast. Dann ist eigentlich
ein bisschen easy. Wie eine fröhliche Version von Frostpunk, die wir da auch schon mal diskutiert haben.
Fröhliche Version.
Ja, ja, kann man so sagen. Ja. Also es ist wirklich, du fliegst nicht mehr, fast geht, dann hast du manchmal solche Quests, aber du bist einfach am Rumfliegen, siehst eine schöne Welt und dann fliegst du hin, dann kannst du wieder deine Leute anhören. Die kommen dann zum Teil nur, wenn du alles bietest, oder? Dann sagen sie, nein, ich bin so curious, aber ich komme nicht zu dir irgendwie. Ich brauche noch, du musst eine bessere Strassenbeleuchtung haben. So. Ey, wirklich chillig. Gibt es im Epic Store für, glaube ich, 22 Franken oder so. Ist jetzt nicht eins, wo ich zumindest persönlich könnte jetzt mehr als, keine Ahnung, 20 Stunden spielen. Für mich ist das jetzt so ein 10 bis 20 Stunden Game. Muss man sich halt schauen, ob es einem wert ist. Aber ich finde es wirklich ist recht gechillt. Dann hören wir doch auf.
Der Playground ist dann nochmal, den können wir mal ankündigen.
Ich bin noch in meinem zweiten.
Dann Digitec Playground 3, oder?
Genau, da kommt auch noch etwas zum Phantom, das ist unsere Auserwählte, die für uns am Grümpi vom Digitec Playground mitspielt. Sehr wir haben auch gewesen, gestern mit dem zusammen das Warzone gezockt, sehr lustig gewesen, das Video könnt ihr auch schauen. Genau, wir haben noch eine Homestory bei ihm, so Thema Hardware, die sollte auch in den nächsten Tagen kommen, vielleicht kommt sie auch morgen schon, mal schauen. Von mir kommt noch der Konsolen-PC Teil 2, dort habe ich jetzt, im ersten Teil habe ich einen PC gebaut, der so viel kostet wie eine Konsole, jetzt habe ich versucht einen zu bauen, wo so die Leistung ankommt von einer Konsole. Das war nicht ganz einfach gewesen. Einerseits, weil wir nicht, auch wir kommen nicht an die Hardware ran, das heisst, ich kann nicht einen AMD-Build machen, kompletten. Ich habe es versucht, so gut wie möglich. Ich kann dir schon sagen, preislich. Am Anfang habe ich gedacht, das ist gar nicht so viel teurer. Und habe ich gemerkt, Grafikkarte.
Ja, ist klar.
Und das ist unglaublich viel teurer. Unglaublich viel teurer.
Ich habe mir eine Schreibmaschine gekauft.
Was kommt vor euch noch?
Ich probiere mal. Ich weiß nicht, ob das schon nächste Woche, wahrscheinlich noch nicht, weil ich habe nächste Woche noch ein bisschen frei. Aber übernächste Woche werde ich mal probieren, einen Tag lang nur auf der Schreibmaschine. Alte Schule. Und mache einen kleinen super Erlebnisbericht. Das wird sicher ein Applaus.
Super, super. Ja, ich habe heute, heute nebst der Zusammenfassung von der CS einen grossen Test von einem Samsung-Fernseher vom Q95T online da. Das ist ihr 2020er Flagship-Modell. Und wie gesagt, morgen Vendor Vision. Und also morgen 15. Januar, falls du das nicht heute los ist. Am 14. Januar. Und sonst, nächste Woche ist relativ bei mir noch offen. Da lasse ich mich noch offen, was ich das schön. Da lasse ich mich selber überraschen, was ich schreiben will.
Überraschen.
Es gibt sicher wieder einen bunten Strauß an guten Themen. Schon Luca Fontana.
Ein Spooky, ein Potpourri.
Ich habe tatsächlich etwas, lässig. Ja. Ich habe das Mate 40
Pro. Dominik, hast du noch etwas mal
getestet und ausnahmsweise mal Google Services weglassen, um zu schauen, was passiert. Antwort nicht besonders viel. Also es ist recht, also die Huawei Services sind sehr, sehr gut geworden. Wo bin ich noch dran? Ein Navi habe ich mal getestet. Das läuft auf Android, also bin ich selber auseinander pflücken. Und was habe ich noch? Ja, dann das iPhone, das ich mal noch abschliessen. Das iPhone 12. Ja, und dann auch dort komme ich zu meinem Buggy an Test. Artikel.
Bunte Sachen. Ja, Gerät habe ich wirklich einmal genug. Nein, das ist doch gut. Dann, wie gesagt, ihr findet alle unsere Inhalte auf digitech.ch, könnt uns auch folgen auf Twitter und Co. Und genau, wenn ihr ja, mehr wollt hören von uns. Dann danke fürs Zuhören.
Adieu miteinander.
Tschüss miteinander.